Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Wir haben uns ein schwieriges, großes Thema für heute vorgenommen, Wege der geistigen Erkenntnis. Das heißt, wir wollen ein bisschen nachforschen dem, woraus Rudolf Steiner eigentlich seine Ideen schöpft. Das heißt, wie kann man das Erkenntnisvermögen über die physisch-sinnliche Welt hinaus ausweiten in einer gewissen Weise. Denn was Rudolf Steiner bringt in seinen Vorträgen, in seinen Schriften, ist ja etwas, was über die Grenze der sinnlichen Welt hinausgeht, wenn man jetzt großartig sagt, ins Übersinnliche, wie auch immer, ins Außersinnliche. Na, jetzt ist das einmal kein so ein großes Geheimnis, weil dass unsere Sinnesfähigkeiten relativ eingeschränkt sind, ist einmal eine grundsätzliche Tatsache. Das heißt, wir nehmen von der Welt ohnehin nur einen sehr kleinen Ausschnitt in Wahrheit zur Kenntnis durch unsere Sinne. Also die Sinnesfähigkeiten des Menschen sind beschränkt und ein Wesen mit anderen Sinnesorganen würde die Welt auch wieder ganz anders wahrnehmen. Also auch die Tiere zum Beispiel nehmen teilweise die Welt ganz anders wahr als wir. Das heißt, wir dürfen schon von Haus aus einmal nicht den Fehler machen zu sagen, so wie wir die Welt sehen, das ist die Wirklichkeit und damit Schluss. Das ist aber so ein bisschen die Grundhaltung gewesen, namentlich im Zeitalter des Materialismus, wo man halt also sehr, sehr stark sich nur vorstellen konnte, die Wirklichkeit erreicht so weit, dass man die Dinge angreifen und anschauen kann. Und so wie wir sie sehen, so sind sie. Und alles andere stellt man sich zumindest nach dem Muster vor. Dass dem nicht so ist und dass unser sinnliches Vorstellungsvermögen nicht ausreicht, um die ganze Welt zu erfassen, das hat mittlerweile auch die Naturwissenschaft einsehen müssen. Also etwa zum Beispiel, wenn die Welt des Kleinen, des Atomaren oder Subatomaren hineingehen, nicht, weil es ist ja die Atomtheorie dann irgendwann gekommen und im 19. Jahrhundert sehr stark vertreten gewesen und dann dachte man sich, also gut, Atome sind sowas wie winzig kleine Kügelchen oder winzig kleine Gegenstände und durch das Wechselspiel dieser kleinen Gegenstände entstehen im Grunde alle Erscheinungen der Welt. Das ist mittlerweile längst nicht mehr haltbar naturwissenschaftlich, rein naturwissenschaftlich. Man kann natürlich und spricht auch heute noch von Atomen, dass sie ihrem Namen nicht mehr gerecht werden. Atomos heißt eigentlich das Unteilbare, also das ist schon das Erste. Man hat kleinere Bestandteile gefunden, aber Elektronen, Protonen, weiß Gott, was da alles herumsaust. Aber alles diese Bestandteile unter Anführungszeichen sind alles andere als winzig kleine Gegenstände. Das heißt, die Welt, so wie wir sie erleben, im täglichen Erleben, als gegenständlich, räumlich ausgedehnt, hart von mir aus, wo man anstoßen kann, dieses Bild hat also nur eine sehr begrenzte Gültigkeit. Und also schon rein im Naturwissenschaftlichen gesehen. Und wenn man gerade also diese Welt der kleinsten, ja, wie soll ich sie eigentlich nennen? Ich kann sie nicht Dinge, ich kann sie nicht Teilchen nennen in Wahrheit, weil das alles immer so suggeriert, es wären Gegenstände, sie sind es nicht. Es sind Wellen, es sind Strahlungen, es sind, weiß Gott was, Energie, die konzentriert ist auf einen kleinen Raum, wie auch immer. Aber jedenfalls keine Gegenstände. Also etwas, das für die Physiker noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts eigentlich eine ganz schockierende Erkenntnis war. Wenn man so liest, also die ganzen Atomphysiker, die zu der Zeit gearbeitet haben, die dann die Quantentheorie und dergleichen entwickelt haben, bei allen merkt man, dass das also eine komplette Erschütterung in dem ganzen Weltbild ausgelöst hat, dass einfach die Welt ganz anders ist, als man sie sich vorgestellt hat und dass einfach diese alte Idee, ja, alles ist aus kleinen Kügelchen zusammengesetzt, die durcheinander sausen, dass das eben einfach nicht haltbar ist. Das ist einfach physikalisch widerlegt. Die Experimente widersprechen dem und die schlimmsten Befürchtungen im Grunde sind also wahr geworden. Einstein zum Beispiel, der große Einstein, wollte das bis zu seinem Lebensende nicht akzeptieren und immer gesagt, da muss ein Fehler drin sein, das gibt's ja nicht, und hat dann alle möglichen Gedankenexperimente entworfen, wo er gesagt hat, na, das setzt doch, also wenn eure Ideen wahr sind, dann müssten so verrückte Dinge passieren wie, das weiß ich nicht, ein Teilchen hier und ein Teilchen am Mars oben gleichzeitig miteinander reagieren, wenn sie irgendwas ändert, das ist ja völlig verrückt, das gibt's ja nicht. Und heute können wir das experimentell machen, vielleicht nicht bis zum Mars, aber immerhin auf ein paar Kilometer Entfernung geht es mittlerweile schon. Also das heißt, was wir früher als getrennte Teilchen betrachtet haben, reagiert als ein Ganzes, unabhängig in Wahrheit von der räumlichen Entfernung. Das heißt, in Wahrheit ist der ganze Kosmos von der fernsten Peripherie bis hierher zu einem Ganzen verwoben, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Es gibt gewisse Ereignisse, die auch unabhängig lokal passieren, aber ein nicht unbeträchtlicher Teil hat eine Wirkung gleichzeitig unmittelbar im ganzen Kosmos. Also etwas, was man noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts für völlig verrückt gehalten hat. Also unser physikalisches Weltbild ist eigentlich auf den Kopf gestellt worden im Grunde. Aber woraus ist der Fehler entstanden? Der Fehler ist entstanden, indem wir einfach unsere sinnlich-materiellen, gegenständlichen Vorstellungen in alles hineingetragen haben. Nicht wahr? Die Atome in Wahrheit hat ja kein Mensch gesehen, bis heute nicht in Wahrheit. Also das heißt, man hat sie sich vorgestellt. Man hat sie sich vorgestellt halt nach dem Muster der Dinge, die man kennt. Also, weiß ich nicht, Billardkugeln oder irgend sowas kennt man, und so stellt man sich das halt verkleinert vor. Und das geht so weit, dass man heute manchmal präsentiert sogar Aufnahmen von Atomen, wo sie wirklich wie kleine Kugeln ausschauen. Da muss man aber wissen, dass das eigentlich auf Messungen beruht und aus diesen Messungen wird mit dem Computer ein Bild generiert. Und das wird vom Computer dann auch noch gefärbt und dann schaut das wunderbar, das eine Atom wie ein rotes Kugel aus und das andere wie ein blaues. Aber das heißt, wir haben hier mit Hilfe des Computers unser Vorstellungsbild halt dann auf dem Bildschirm projiziert. Aber in Wirklichkeit sieht es nicht so aus. Es wäre dort überhaupt nichts für unsere Augen zu sehen in Wahrheit. Und trotzdem sind Wirkungen da, also eine Wirklichkeit. Denn Wirklichkeit heißt, es ist etwas da, das wirkt. Also das heißt, die Grenzen des sinnlichen Vorstellungsvermögens müssen wir in der Naturwissenschaft überschreiten und die müssen wir erst recht überschreiten, wenn wir einen Blick ins Geistige werfen wollen, einen Versuch wagen wollen, das Erkenntnisvermögen zu erweitern auf das Geistige, was immer das zunächst einmal sein mag. Das ist ja schon die nächste Frage, was ist das überhaupt, das Geistige? Irgendein Gespenst, irgendein Nebel, irgendein kalter Hauch, der angreift oder so. Also muss man sich überlegen, was das überhaupt sein soll, das Geistige. Die Frage ist mindestens so schwer zu beantworten, wie was ist die Materie eigentlich? Also da sind wir heute, im Grunde stehen wir vor immer mehr Rätseln, was ist die Materie? Also in Wahrheit können wir es nicht wirklich sagen und wir können uns noch weniger eine Vorstellung davon machen, was es wirklich ist. Wenn wir sagen, es ist eigentlich alles Energie, in Wahrheit Kräfte, lichtartige Strahlungen, aber es formt sich in Wahrheit kein brauchbares Gesamtbild heraus bis heute. Wir können wunderbar damit technisch umgehen und das funktioniert. Die ganze moderne Technik beruht auf diesen neuen Erkenntnissen. Also alles, was Elektronik und so weiter ist, von den Computern angefangen bis herunter zu den LED-Lampen oder was jetzt alles modern ist, funktioniert auf diesen Prinzipien, die alle nach dem alten materialistischen Bild nicht erklärbar sind. Also das wirken diese Phänomene, wir können rechnen damit, aber vorstellen können wir es uns eigentlich nicht. Also das heißt, wenn man vom Atom oder von subatomaren Teilchen spricht, dann sind die ganzen Bilder, die in den populären Lehrbüchern abgebildet sind, sind im Grunde völlig falsch. Sie dienen eigentlich nur unserer Bequemlichkeit, wenn wir es halt gewohnt sind. Aber im Grunde werden sie der Wirklichkeit nicht einmal annähernd gerecht. Also da musste man lernen, umdenken. Und ein Gesamtbild haben wir noch nicht. Die andere Seite ist das Geistige. Was ist das Geistige? Welche Vorstellungen hat man davon? Ja, Geistiges, also Schöpfer, der Schöpfer Gott, vielleicht etwas Göttliches, aber wie stellt man sich Gott vor? Ist es der Mann mit dem weißen Bart oder ist es vielleicht auch nur ein sehr, sehr vages Bild der Sache? Oder hat es etwas zu tun, wenn wir vom Geistigen sprechen, zumindest was den Menschen betrifft, dann beziehen wir es zunächst einmal gerne auf unser Denken, auf unser Erkenntnisvermögen, sagen also wir sind geistig tätig, dann meinen wir in der Regel, wir denken nach über die Dinge. Und wenn wir beispielsweise nachdenken über die Natur, als Naturwissenschaftler nachdenken über die Natur und uns Gedanken bilden, dann ist die Frage, welche Bedeutung haben diese Gedanken für die Natur selbst oder in welcher Beziehung stehen sie zur Natur? Nicht? Wir sagen doch, also gut, die Gegenstände da draußen, die sind wirklich, aber unsere Gedanken, die wir uns darüber machen, sind, ja, was sind sie eigentlich? So irgendwie was durchs Bewusstsein flimmert. Klarer, unklarer, bei den Naturwissenschaftlern hoffentlich etwas klarer, sofern wir es in mathematische Sprache fassen können, für 99% der Menschen völlig unklar und für 1% sehr klar. Aber was ist es? Was bedeuten diese Gedanken? Also wenn wir etwa versuchen, Naturgesetze zu finden, welche Realität haben diese Naturgesetze? Naturgesetze sind etwas, was wir gedanklich formulieren. Sehen tun wir sie nicht. Wir sehen nicht die Gesetze des freien Falls, wir sehen nicht die Gesetze der Elektrizitätslehre oder der Wärmelehre, sondern die muss man sich mühsam als Naturwissenschaftler erarbeiten und dann Gedanken formulieren. Und trotzdem gehen wir aber davon aus, dass die Natur sich an diese Gesetze hält. Weil sonst müssten wir den ganzen Spaß ja gar nicht machen und vor allem dann würde unsere ganze Technik, die darauf aufbaut, nicht funktionieren. Also mit einem gewissen Recht sagen wir, diese Gesetze, die wir gedanklich erkennen, indem wir die äußeren Erscheinungen analysieren und studieren, diese Gesetze wirken aber auch da draußen in der Natur, obwohl wir sie sinnlich nicht sehen, sondern nur in unserem Denken erfassen können. Aber was heißt denn das in Wahrheit? Das heißt, hinter dem, was wir uns an Gedanken bilden, muss irgendwas als äußere Realität stehen. Etwas, was wirkt in der Natur. Die Gesetze wirken in der Natur. Was wir uns künstlich schaffen, ist sicher dieses Gedankenbild davon, also dieses abstrakte mathematische Formel oder so, die als solche tut sicher nichts in der Natur. Aber das, was dem Gesetz zugrunde liegt, das ist wirksam. In der Natur. Es gibt die Naturerscheinungen in Wahrheit nicht ohne die Gesetze, die dahinter stehen. Auch wenn wir sie nicht anschauen können. Wenn wir sie anschauen könnten, hätten wir es leicht. Dann bräuchte man nicht Naturwissenschaft betreiben, sondern wir schauen in die Natur, sehen, aha, da ist dieses oder jenes Tier und alle biologischen, biochemischen Gesetzmäßigkeiten wird man gleichzeitig sehen. Dann würden wir eigentlich erst die volle Realität sehen. Aber das funktioniert nicht, sondern wir müssen uns diese Gesetzmäßigkeiten, nach denen das Leben zum Beispiel funktioniert, erst mühsam im Zusammenarbeiten vieler, vieler Forscher erarbeiten und dann kommen wir drauf, aha, da ist dieses und jenes und dann kann ich so oder so Einfluss darauf nehmen. Aber in der Praxis wirkt das in der Natur draußen. Also was heißt das? Das heißt, dass wir in unserem Denken so etwas erleben können wie einen Schatten dessen, was im Grunde die Naturerscheinungen draußen ordnet, dirigiert. Also einen Schatten davon können wir erleben. Und zwar erleben wir ihn aber so, dass man sagen kann, es ist nicht eigentlich eine Wahrnehmung dieser Gesetzmäßigkeiten, sondern wir tasten uns langsam heran. Also wir machen uns Gedanken und irgendwann fängt dieses gedankliche Bild an, annähernd, man kann immer nur sagen, annähernd zu passen auf die Natur. Also wir nähern uns schrittweise. Und im Laufe der Entwicklung, im Laufe der Zeit hat sich dieses Bild halt immer mehr verfeinert, teilweise auch gewandelt. Wobei man sagen muss, also wenn ich vorher gesprochen habe, etwa, dass dieses Bild des alten Materialismus des 19. Jahrhunderts, dass das eigentlich weggefegt ist in der Physik. Naja, weggefegt. Es hat schon noch seine Gültigkeit, aber in einem sehr eingeschränkten Bereich. Ich meine, dort, wo ich mit Hebeln und Schrauben irgendwas tue, dort ist das Bild sehr angebracht und funktioniert. Also es hat einen gewissen Bereich, in dem es annähernd gültig ist, und außerhalb dieses Bereichs ändern sich die Gesetzmäßigkeiten. Also in Wahrheit ist es gar nicht so, dass man jetzt immer wieder Neues findet, sagt, das Alte war falsch, das war Unsinn, sondern in Wirklichkeit ist es einfach eine Erweiterung, die schrittweise eintritt, und dass man einfach gelernt hat, diese Gesetzmäßigkeiten, die man erkannt hat, gehen bis zu einer gewissen Grenze und dann muss ich sie modifizieren. Aber wir tasten uns durch unser Denken, durch unsere Erkenntnistätigkeit also langsam vor an etwas, was aber draußen in der Natur wirksam ist, was dort gestaltend wirkt eigentlich. Nicht wahr? Der Mensch ist halt so eigenartig organisiert. Vielleicht gibt es andere Wesen, die anders organisiert sind, aber wir sind so organisiert, dass wir eigentlich zunächst einmal von der Natur die sinnliche Außenseite sehen, wahrnehmen. Dazu braucht man nicht viel tun, außer die Augen aufzumachen und zu tasten und zu riechen und zu schmecken. Das passiert also relativ von selber. Ganz stimmt es auch nicht, weil man es in Wahrheit auch erst lernen muss, dann wird uns das nicht so ganz bewusst, nicht wahr? Sehen, lernen muss man als Kind erst, und manche lernen besser sehen, manche lernen weniger gut sehen. Ein Maler zum Beispiel sieht meistens etwas mehr von der Welt und sieht andere Aspekte, die die anderen verschlafen, obwohl sie genauso die Augen offen haben und genauso gesunde Augen haben. Es liegt also nicht immer an den Augen nur, wie viel man sieht, sondern einfach auch an der Aufmerksamkeit, die man entwickeln kann. Also ganz so ist es auch nicht, dass man nur Sinne aufmacht und es funktioniert schon. Man muss es auch lernen. Aber das wird uns eben im Alltagsleben kaum bewusst. Viel bewusster wird uns aber die andere Seite, um die Dinge zu verstehen in ihrem Zusammenhang, die Dinge, die uns eben nur ihre sinnliche Außenseite zeigen, um ihren gesetzmäßigen Zusammenhang zu erkennen, müssen wir eben das Denken in Bewegung setzen. Also da müssen wir aktiv werden, und wer halt da begabter ist, wird auf mehr Dinge darauf kommen, und wer weniger begabt ist, auf weniger Dinge. Also wir lernen die Natur sozusagen von zwei Seiten kennen, von der sinnlichen Außenseite und dann auf gedanklichem Wege sozusagen die gesetzmäßige Innenseite, die ordnende Kraft, die in der Natur wirkt, wenn wir es jetzt einmal so nennen wollen. Etwas, was in der Physik zum Beispiel jetzt immer mehr unter dem Begriff der Information zusammengefasst wird. Es gibt eine sehr interessante Entwicklung in der Physik, die man auch also durch die letzten zwei Jahrhunderte, sage ich, verfolgen kann. Zuerst hat es geheißen, alles ist Materie, alles ist Stoff, und damit hat man gemeint, es ist räumlich ausgedehnt gegenständlich. Gut, dann 20. Jahrhundert ist man drauf gekommen, eigentlich ist alles Energie. Alle Materie kann ich letztlich in Energie umwandeln und besteht in Wahrheit aus Energie. Was uns als fester Stoff erscheint, ist im Grunde nichts als eingesperrte Energie, wenn man so will. Und etwa in den Atomkraftwerken oder dergleichen lässt man halt ein bisschen was davon aus und dann wird es eh schon sehr heftig. Also in jedem kleinsten Futzerl Materie ist eigentlich ungeheure Energie in Wahrheit drinnen. Und jetzt langsam sind wir auf dem Schritt, Energie ist auch nicht das Letzte, Information ist das Letzte. Das ist schon für uns wieder was ganz Abstraktes. Nicht? Weil Energie, denkt man sich, naja, da tut sich halt irgendwas, aber was ist Information? Wenn man sagt, ja, Information, gut, da steht irgendwas drauf, das ist Information, oder ich habe die Information gespeichert auf einer Festplatte oder sonst irgendwo. Wir haben ja halt Informationstechnologie überall. Aber dann denkt man sich, also die Information müsste irgendwo auf einem materiellen Träger oder zumindest in Form von Licht irgendwo gespeichert sein. Na, die Physik beginnt es umzudrehen, sagt, die eigentliche Wirklichkeit ist weder die Materie noch die Energie, sondern die Information. Das heißt, die Information ist wirklicher als die Festplatte in Wahrheit. Nicht in unserem Computer, aber in der Natur draußen auf jeden Fall. Und mit dem Begriff Information tastet man sich aber langsam nämlich auch heran an Information, bedeutet eben auch eine Erkenntnis dieses gesetzmäßigen Zusammenhangs der Erscheinungen, die uns die Natur halt zunächst einmal nur von ihrer Außenseite zeigt. Also Information ist damit gemeint als etwas, sich Verwandelndes, etwas, was sozusagen verarbeitet wird in der Natur, was tätig ist in der Natur. Und erst eine Folge dessen, dass diese Information in der Natur tätig wird, das zeigt sich auf nächster Stufe als Energie. Als Energie zeigt sich, indem sich etwas ändert. Und wenn dieses sich Ändernde dann auf einen kleinen Raum eingesperrt ist und dort relativ starr verharrt, dann erscheint es uns als Materie. Also so in die Richtung geht es. Information hat aber auf der anderen Seite eben auch etwas zu tun mit dem, wenn wir denken. Wenn wir denken, verarbeiten wir auch in gewisser Weise Informationen. Das heißt, die Naturwissenschaft ist interessanterweise, die Naturwissenschaft, jetzt rede ich noch gar nicht von Steiner und von der Geisteswissenschaft, sondern von der Naturwissenschaft, auf dem Wege, die eigentliche Realität in etwas zu suchen, was irgendwie eine Beziehung oder Verwandtschaft zu unserem Denken hat. Also zu Informationsverarbeitung im weitesten Sinn. Und zwar ohne, dass dazu ein materieller Computer notwendig ist, sondern der ist erst eine äußere Erscheinungsform. Also verrückt im Grunde. Verrückt jedenfalls für jemand, der noch so ganz im materialistischen Weltbild drinnen steht. Da steht die Welt auf dem Kopf. Im Grunde. Nicht wahr? Also die Frage ist, wo suchen wir jetzt das Geistige? Wir werden es weniger in den materiellen Erscheinungen suchen. Also im festen Tisch werden wir es zumindest so unmittelbar keine Vorstellung davon gewinnen, was das Geistige ist. Obwohl sehr viel Geistiges in Wahrheit dahinter steckt, aber sehr verborgen halt. In dem, was Denken ist beim Menschen, haben wir auf der anderen Seite aber wieder nur so einen ganz blassen Schatten. Das ist das andere Problem. Du sagst ja so schön, Gedanken sind zollfrei. Also ja, man kann sich denken, was man will, deswegen ändert sich noch nichts in der Welt. Sondern wenn ich was ändern will, dann muss ich halt anpacken die Dinge und dann tut sich etwas. Und doch hat dieses Denken des Menschen etwas mit dem Geistigen zu tun, nämlich mit dem, was als Realität dahinter steckt. Also setzen wir es einmal ein bisschen in Beziehung zu dem, was eben die Naturwissenschaftler Information nennen, als eine tätige Wirklichkeit in der Welt draußen. Und von dieser tätigen Wirklichkeit in der Welt draußen ist unser Denken ein Schattenbild, wenn man so will. Ein blasses Schattenbild. Das hat für uns einige Vorteile, weil dadurch das Denken uns eine gewisse Freiheit gibt in der Gestaltung. Nicht weil der Mensch ist ja eigentlich ein Wesen, das zumindest veranlagt dazu ist, eine gewisse Freiheit, eine gewisse geistige Freiheit zu entwickeln. Anders als das Tier, anders als eine Pflanze, die jetzt noch weniger und der Stein schon gar nicht. Der Stein folgt den Naturgesetzmäßigkeiten, das heißt den Fallgesetzmäßigkeiten. Da wirkt ein im Grunde gedankliches Element oder was als Realität dahinter steht, wirkt und bestimmt gesetzmäßig, wie der zu fallen hat. Und der Stein kann nicht sagen, nein, ich will das nicht. Ja, selbst wir als körperliches Wesen können uns dem auch nicht entziehen. Wenn wir aus dem Fenster fallen, dann fallen wir und dann geht es bergab. Und die Folgen davon werden wir auch nicht rein gedanklich aufhalten können, auch wenn wir es uns vielleicht in dem Moment wünschen würden, aber es funktioniert nicht. Aber im Denken selbst können wir eine gewisse Freiheit entwickeln, können also im Denken gestalterisch auch tätig sein. Und das können wir eigentlich nur dadurch, dass in dieses Denken oder dass dieses Denken eigentlich nur so ein blasses Schattenbild und keine eigenständige Wirklichkeit ist, sondern höchstens ein Bild einer Wirklichkeit ist. Denn wenn hier nur die Realität, die Wirklichkeit darin wirken würde, dann würde sie eben wirken nach ihrer Natur und wir müssten zumindest sehr hart kämpfen damit. Also dann würde man unseren Gedanken sozusagen so anrennen, wie man dem Tisch anrennen. Und ich kann nicht sagen, durch meine Freiheit will ich jetzt, dass der weg ist, der Tisch. Naja, wird aber nicht sein, da muss ich ihn wegschieben mit Muskelkraft. Also wir würden an den Gedanken so anerinnern, wenn wir sie in ihrer Wirklichkeit hätten. Wir haben sie aber nur als Schatten da. Und in diesen Schattenbildern sozusagen können wir bis zu einem gewissen Grad frei gestalten. Das ist ein Prozess, der sich auch erst im Laufe der Menschheitsentwicklung der erst im Laufe der Menschheitsentwicklung langsam hervorgetreten ist. Man darf nicht denken, wenn ich zurückschaue, ein paar Jahrtausende zurückschaue, dass die Menschen so gedacht haben und überhaupt so denken konnten, wie wir heute denken, so abstrakt auch denken könnten. Nämlich unser Denken wird umso blasser, umso wirklichkeitsleerer in Wahrheit, je abstrakter es wird. Also wenn wir heute gerade in abstrakten mathematischen Formeln versuchen, die ganze Natur zu erfassen, dann haben wir ein Gedankenbild, das wirklich reines Bild ist. Die Wirklichkeit ist nicht mehr drinnen. Wir hoffen nur, dass wir ein Bild der Wirklichkeit entwickeln, aber wir gestalten frei im Grunde. Also darum, es ist nicht ein einfaches Wahrnehmen der Gesetzmäßigkeiten der Natur. Das wäre nämlich die andere denkbare Möglichkeit, dass es Wesen geben könnte, die jetzt einfach das, was da dahinter steckt, als Realität hinter dem Denken, das einfach wahrnehmen. So wie wir nur die äußere sinnliche Seite wahrnehmen, dass die einfach diese Gesetzmäßigkeiten ihrer vollen Realität wahrnehmen würden. Und nicht so wie wir einfach mal herumtasten müssten und dann schauen, wie wir uns ein Bild zusammenbasteln, das zu dieser eigentlich geistigen Wirklichkeit dazu passt. Denn auch was die Physiker machen, in Wahrheit erforschen sie die geistige Rückseite dessen, was uns äußerlich sinnlich erscheint. Denn die Gesetzmäßigkeiten, die Ordnung, nachdem das passiert, ist eigentlich die geistige, nicht die sinnliche Seite der Natur. Nicht wahr? Sonst würden wir sie sehen, dann wär's auch was Sinnliches. Aber es ist eben gerade das Nicht-Sinnliche, das aber darin sehr wirksam sich erweist. Die Welt ist eben kein völliges Chaos, kein völliges gesetzloses Chaos, sondern es ist eine Ordnung drinnen. Und daher ist es im Grunde als Naturwissenschaftler völlig unsinnig, wenn man leugnet, dass in der ganzen Natur in Wahrheit eine ungeheure Intelligenz tätig ist. Absolut tätig ist und von der wir heute erst so eine kleine dünne Schicht erfasst haben. Also es ist gewaltige Intelligenz tätig in der Natur und das heißt auf der anderen Seite auch, dass Intelligenz, wenn man den Begriff jetzt sehr, sehr, sehr weit fasst, dass das nicht etwas ist, was erst mit unserem Gehirn in die Welt getreten ist. Mit unserem Gehirn schaffen wir es, uns diese blassen Bilder zu machen. Ja, vielleicht dient das Gehirn überhaupt nur dazu, diese blassen Bilder zu machen und die Wirklichkeit abzublassen. Also, weil man denkt heute ja immer zuerst, wenn ich denke, mein Gehirn denkt. Also das Gehirn ist der Denkapparat, so sagen wir. Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht denkt gar nicht das Gehirn, sondern das Gehirn hat eine andere Aufgabe. Das Interessante ist, was man beobachten kann, was man wirklich naturwissenschaftlich heute auch beobachten kann, ist, wie das Denken bis zu einem gewissen Grad am Gehirn baut. Man kann ja heute wunderbar also dem Gehirn sozusagen beim Denken zuschauen. Oder man kann zuschauen, sagen wir es besser, so was beim Denken im Gehirn passiert. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Positronen, Emissionsuntersuchungen zum Beispiel. Also da kann man sehr schön schauen, wie sich die Blutströme ändern und man kann verfolgen, wie neue Nervenverbindungen gebildet werden. Wenn man gewisse Gedanken öfter durchdenkt, dann werden neue Nervenverbindungen gebildet. Nicht neue Nervenzellen, aber neue Nervenverbindungen. Das Gehirn ist nämlich überhaupt ein sehr interessantes Ding, weil es an sich in unserem Organismus so ziemlich das Toteste ist. Toter in Wahrheit als unsere Knochen sogar, weil die Knochen, die sind eigentlich sehr, sehr aktiv in Wahrheit. Da tut sie sehr viel, obwohl sie so fest sind und sonst würden auch Knochenbrüche niemals heilen, wenn das wirklich nur toter mineralischer Stoff wäre. Da ist in Wahrheit gar nicht so wenig Leben drinnen in den Knochen. Am wenigsten Leben ist eigentlich in den Nervenzellen und namentlich in den Nervenzellen des Gehirns. Also im Grunde ist es so, dass wir mit einer gewissen Ausstattung an Nervenzellen geboren werden und zumindest ab einem gewissen Alter, ab 7, spätestens ab 14 Jahren, bilden sich keine neuen Nervenzellen mehr. Mit denen müssen wir oft auskommen, im Gegenteil, es werden immer weniger. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Nervenzellen sterben täglich ab. Das heißt, am Ende des Lebens haben wir weniger. Wir haben nur gelernt, damit umzugehen in der Regel. Manchmal reicht es dann doch nicht aus und dann entstehen irgendwelche Demenzerscheinungen im Alter, wo dann der Verfall zu stark ist oder die Beeinträchtigung. Aber im Grunde kommen wir deswegen aus, weil wir lernen, mit dem Grunde immer weniger Nervenzellen immer geschickter umzugehen und bessere Verbindungen zu machen, auch Dinge, die ausfallen, wieder durch neue Verbindungen zu umgehen. Aber das ist eine Folge unserer Bewusstseinstätigkeit, dass das passiert. Also wir können, was wir naturwissenschaftlich sagen können, ist, unser Denken, unser Bewusstsein beeinflusst das Gehirn und baut daran. Das kann man wirklich beobachten. Dass das Gehirn Gedanken hervorbringt, ist eine Spekulation in Wahrheit. Und der Gedanke ist insofern jetzt interessant, wenn wir den anderen dazu nehmen, dass aber in der ganzen Natur draußen auch so etwas wie, nennen wir es halt einmal Intelligenz oder nennen wir es Geist, wie auch immer, tätig ist. Also etwas, das dem verwandt ist in einer gewissen Weise mit dem, was wir als blasses Bild im Denken erleben. Nur in der Natur ist es halt real, als Wirklichkeit tätig und baut an der Pflanzenwelt, an der mineralischen Welt, an der tierischen Welt, ja, auch an uns selbst. Und ganz zuletzt in der Entwicklung entsteht ein Organ, eben unser Gehirn, das die Besonderheit hat, dass es erstmals jetzt diese Denktätigkeit, diese Intelligenztätigkeit, die in der Natur waltet, diese geistige Tätigkeit, die in der Natur waltet, dass sie die uns zu Bewusstsein bringt. Wir sind das erste Wesen, das sich dieser Tätigkeit bewusst wird. In der Natur waltet das nämlich unbewusst. Also Sie dürfen sich nicht vorstellen, da ist jetzt, ich weiß nicht, die Natur ist ein großes Gehirn und so weiter, sondern in keinem anderen Naturwesen zumindest, ja vielleicht gibt es irgendein übergeordnetes Wesen, ist jetzt wieder ein anderes Kapitel, aber zumindest in keinem Wesen, das in der Natur lebt, in keinem Tier, in keiner Pflanze und nur weniger in einem Stein, wird sich diese Intelligenz ihrer selbst bewusst. Wir sind das erste Wesen, wo so ein schwacher Abglanz davon einmal ins Bewusstsein kommt. Ich weiß, Tiere können sehr intelligent reagieren in ihren Instinkten und da ist sehr, sehr viel Weisheit drinnen, aber sie dürfen nicht glauben, das Tier weiß etwas davon. Es reagiert halt so und es wird geleitet durch diese Intelligenz, hat auch gar keine Freiheit, dem zu entkommen. Also das heißt, es folgt seinem Instinkt und diese Instinkte der Tiere sind wunderbar und sie sind vor allem dann wunderbar, wenn sie genau in der Naturumgebung sind, in die sie hineingehören. Wenn man sie in irgendeine ihnen fremde Umgebung hineinsetzt, dann wirken dieselben Instinkte plötzlich gar nicht mehr intelligent, weil sie eben nur die Gesetzmäßigkeiten ausdrücken, die zu einer bestimmten Naturumgebung gehören. Das Tier ist eben eingepasst in eine ganz bestimmte Naturumgebung und die Gesetzmäßigkeiten, die wirken in dem Tier, die Intelligenz, die wirkt in dem Tier, die ist eigentlich, steckt die gar nicht in dem Tier drinnen, sondern da gehört die ganze Umgebung mit dazu. Also in dem Gesamtpaket, in dem gesamten Ökosystem, wenn man so will, in dem das Tier lebt, in das es eingebettet ist, in dem waltet diese Intelligenz und das leitet die Tiere dann sehr sicher und wenn sie aus dieser Umgebung herausgenommen werden, dann können also ganz kapitale Fehlleistungen auch entstehen. Also das Tier kann dann nichts tun und kann es nicht ändern. Der Mensch hat als erstes Wesen die Möglichkeit, sein Verhalten auch zu ändern und zu sagen, ich kann mich auf eine neue Umgebung einstellen. Der Preis dafür ist, dass wir die meisten der Instinkte, die die Tiere hatten und die Sicherheit, die damit verbunden war, verloren haben. Ein Tier, wenn es in der richtigen Umgebung ist, findet viel sicherer seinen Weg und seine Nahrung und was es fressen darf und was es nicht fressen darf und wie viel es fressen darf und welches Kräutel es fressen muss, um sich wieder zu kurieren. Die Tiere finden das mit blinder Sicherheit geradezu. Weil da eben real diese Naturintelligenz, nennen wir es einmal so, wirkt, diese Naturgeistigkeit, wenn man so will, wirkt im Tier. Wir haben das verloren und haben jetzt einmal nur diesen blassen Schatten da oben. Und da müssen wir uns jetzt langsam zusammenklamüsern, wie tun wir denn eigentlich? Ja, was darf ich denn heute noch essen, damit ich gesund lebe und so weiter. In der Phase lebt man doch jetzt ganz stark drin. Es gibt 100.000 Bücher, welche Diät man nehmen soll und was ist gesund und was ist nicht gesund. Und dann kommt man darauf, ja, aber das passt für vielleicht für meinen Nachbarn, aber für mich überhaupt nicht. Das funktioniert bei mir nicht. Wieso? Und dann schlage ich die nächste Diät auf und die funktioniert auch wieder nicht. Und dann kommt man darauf, der sagt wieder das genaue Gegenteil. Also es ist schwierig, es ist kompliziert für uns heute. Aber wir haben eine gewisse Freiheit darin entwickelt. Das ist der Vorteil, das ist die andere Seite. Aber der Preis ist dafür, eben, dass wir diese unmittelbare geistige Wirklichkeit, dieses unmittelbare Wirken dieser Intelligenz in der Natur zunächst einmal weitgehend verloren haben oder bis zu einem gewissen Grad verloren haben. Jedenfalls verloren haben in all dem, was unser Bewusstsein betrifft. Ein bisschen was wirkt schon unterbewusst, sonst wären wir ganz verloren. Also unser ganzer Organismus würde nicht funktionieren. Also wenn man nur denkt, welche ungeheure Intelligenz in unserer Leber waltet. Ich bin Chemiker von Beruf her. Wenn ich nur einen Bruchteil von dem wüsste, was da alles passiert und welche Gesetzmäßigkeiten da drinnen stecken. Wir haben heute schon sehr, sehr viel davon erforscht, aber es ist so eine winzige Schicht davon, was da drinnen passiert und wie das auf Störungen und auf alles Mögliche reagiert. Also es ist unglaublich eigentlich, welche Intelligenz da drinnen ist. Das sind unsere ganzen Bibliotheken, die Informationen in unseren ganzen Bibliotheken, nichts dagegen. Es ist minimal. Also da passiert unheimlich viel, ja selbst in der kleinsten Zelle passiert unheimlich viele Dinge, die wir noch gar nicht durchschauen. Und also das heißt, Intelligenz waltet in der Natur. Das ist zunächst einmal das, was ich als die Realität des Geistigen einmal sehr unscharf bezeichnen würde. Nicht, weil da haben wir noch gar kein so ein genaues Bild, aber wir finden einmal ungefähr den Ort, wo wir suchen können. Also diese Gesetzmäßigkeiten, die in der Natur walten und sozusagen steuern, die, sagen wir es mit einem modernen Wort, steuern, lenken, diese ganzen Gesetzmäßigkeiten. Naja, wie können wir sie kennenlernen? Wie können wir also so ein bisschen tiefer hineinkommen noch als an diese Oberfläche? Heute mit der Physik, mit der Naturwissenschaft versuchen wir uns jene Gesetzmäßigkeiten zu erarbeiten, langsam uns heranzutasten, die, naja, vor allem das ordnen und steuern, was so äußerlich sinnlich sichtbar ist, namentlich also was mit der mineralischen Welt zu tun hat. In Wahrheit, die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, da sind wir noch weit davon entfernt, die wirklich zu verstehen. Ich meine, wir verstehen, welche biochemischen, welche physikalischen Vorgänge drinnen sind, aber eigentlich sind das alles noch Vorgänge der toten Welt, die nur halt auch in einem lebenden Organismus auch vorkommen. Aber dahinter gibt es Gesetzmäßigkeiten, die eigentlich erst das Leben bedeuten. Und von denen haben wir noch unheimlich wenig Ahnung. Und wie das dann zustande kommt, das Bewusstsein entsteht, das was Seelisches entsteht, selbst das einfachste Seelische, wie es bei einer Regenwurm oder so ist, der auch irgendwas erlebt, wie das plötzlich entsteht, davon haben wir zumindest von der naturwissenschaftlichen Seite noch überhaupt keine Ahnung. Ja, im Gegenteil, man ist der Meinung, man wird diese Grenze niemals überschreiten können. Das haben schon Naturforscher im 19. Jahrhundert gesagt, es wird immer unverständlich bleiben, warum Atome irgendwann einmal in komplexer Zusammenballung anfangen zu erleben, ich schmecke, weiß ich nicht, Schweinsbraten oder ich rieche Veilchen oder wie kommt es zustande? Also aus den äußeren Gesetzmäßigkeiten ist das einfach überhaupt nicht ableitbar, da kann ich drehen und wenden, wie ich will. Eben. Und auch die Frage, ja, wie entspringt aus dem Gehirn dann Bewusstsein? Wie tut sich das? Wir können wunderbar verfolgen die feinsten Prozesse, die sich da abspielen, aber warum dann Bewusstsein entsteht? Es ist halt da. Und die meisten Forscher begnügen sich damit zu sagen, ja, es ist halt dann da. Und andere sagen, ja, eigentlich im Grund das Bewusstsein, das gibt es eigentlich im Grund gar nicht, weil wir können es nicht beschreiben, also es ist eigentlich zumindest eine Nebensache. Aber in der Praxis für unser Leben ist es natürlich keine Nebensache. Also da stehen wir immer an gewissen Grenzen. Wird man sich einmal ausdehnen, diese Grenzen. Also Forschung besteht darin, diese Grenzen auszudehnen und das Schlimmste jedenfalls, was man tun könnte, ist zu sagen, über diese Grenze darf man nicht gehen. Forschung besteht immer darin, Grenzen einzureißen und zu sagen, schauen wir, ob wir nicht darüber gehen. Wichtig ist nur, dass wir dabei konsequent und folgerichtig vorgehen und wirklich mit klarem, wachem Bewusstsein dabei sind. Aber sonst würde es überhaupt nie einen Fortschritt geben, also in der Erkenntnis und auch in dem, was dann für unser praktisches Leben folgt daraus. Also was Steiner versucht hat, ist jetzt in diese geistige Seite, das heißt in diese Seite, die hinter dem physisch-materiellen steckt, einzutauchen, namentlich in diese Seite, wo dann die Probleme des Lebens eine Rolle spielen, namentlich aber dann auch des Bewusstseins eine Rolle spielen, bis zu dem hin, woraus vielleicht unser Selbstbewusstsein entspringt, wo wir uns dieser in der Natur waltenden Intelligenz, dieser Geistigkeit zunächst einmal in einem schwachen Abbild bewusst werden. Nicht wahr? In unserem Gedankenleben haben wir dieses schwache Abbild. Die Frage ist, müssen wir bei diesem schwachen Abbild stehen bleiben oder können wir da weiterdringen an die Realität, die jetzt auf der Seite dahinter steckt. Das heißt, wir haben einerseits die sinnliche Außenseite, wir haben auf der anderen Seite die gedankliche Innenwelt, die aber in Wahrheit beide zusammengehören oder hinter denen beiden eine Realität steckt, in der Natur gemeinsam tätig ist. Natur gibt es eben nicht ohne diese regelnden Gesetzmäßigkeiten, die gehören dazu. Nur wir erleben es von der anderen Seite, im Denken tasten wir uns heran. Die Frage ist, können wir hier zur Realität des Geistigen vorstoßen, erlebend vorstoßen oder nicht? Müssen wir bei dem Tasten bleiben oder können wir dorthin vorstoßen? Also jedenfalls dort ist der Punkt, wo die Wirklichkeit des Geistigen zunächst einmal zu suchen ist. Und wie könnte das vonstatten gehen? Wie könnte das vonstatten gehen? Wenn wir vergleichen, also die äußere Realität, das, was wir tasten, was wir sehen, wo wir anstoßen mit der Gedankenrealität oder ihrer Realität besser mit dieser Bildhaftigkeit, dann kann doch der Weg zunächst einmal nur darin stehen, kommen wir hier zu einer, im Denken, zu einer, wie soll ich sagen, naja, kompakteren Wirklichkeit. Nehmen Sie es einmal im übertragenen Sinn. Kann ich zu etwas kommen, wo ich sozusagen im Denken an eine Wirklichkeit anstoße? Kann ich das Denken so verdichten, so verstärken, dass ich dort genauso an eine Wirklichkeit anstoße, im übertragenen Sinn? Man darf es jetzt natürlich nicht so ganz im materiellen Sinn sich vorstellen, aber wo ich im Grunde mit einer geistigen Wirklichkeit beginne, konfrontiert zu werden. Weil was wir jetzt machen, ist so wie, ich taste so in einen Nebel irgendwo und wir machen unsere Gedankengebilde, aber wir sind noch nicht so ganz dabei, wirklich anzustoßen an die Wirklichkeit, an die geistige Wirklichkeit dahinter. Wenn wir also dort anstoßen wollen, was müssen wir dann machen? Naja, wir müssen versuchen, unser Bewusstseinsleben, unser Seelenleben, unser Gedankenleben selber kräftiger zu machen, stärker zu machen. Warum wir nämlich diese im Grunde nur irrealen Bilder erleben, besteht einfach darin, weil da noch viel zu wenig Kraft drinnen ist, viel zu wenig geistige Kraft, wenn Sie so wollen, drinnen ist. Wir fangen erst an, damit langsam umzugehen in Wahrheit. Nicht wahr? Das Denken so als solches, die Logik zum Beispiel, ist seit ein bisschen mehr als 2000 Jahren in der Welt. Das war Aristoteles, war der Erste, der sie einmal formuliert hat. Vor der Zeit der griechischen Philosophie gibt es diese Art des Denkens überhaupt nicht. Und trotzdem haben die Menschen wunderbare Kultur gebaut, wenn man denkt, die Ägypter zum Beispiel. Aber die haben nicht mit der Logik gearbeitet. Und trotzdem haben sie also diese wunderbaren Pyramiden gebaut, die heute noch stehen, wenn sie auch schon ein bisschen angenagt sind. Aber ich bin mir fast sicher, von unseren modernen Hochhäusern wird in 300 Jahren kein einziges mehr stehen. Und die stehen nach 5000 Jahren immer noch. Und sind vollgepackt mit interessanten Gesetzmäßigkeiten, die drinnen stecken. Also die sind sehr raffiniert gebaut. Aber ohne Logik, ohne unser modernes Denken. Also im Grunde ist das Denken in der Menschheit in unserer Art sehr, sehr jung. Und überhaupt unser moderner, abstrakter Intellekt, der ist noch jünger. Also vielleicht müssen wir einfach einmal lernen, da kräftiger zu werden in dem. Das heißt, ein Weg müsste sein, dass wir unsere eigene geistige Kraft, unsere bewusste geistige Kraft, die wir im Denken am stärksten oder am bewusstesten, sagen wir mal, handhaben können, dass wir die verstärken. Dass wir die so verstärken, dass wir irgendwann einmal beginnen, damit eine geistige Realität, die da ist, geistig zu ertasten, wenn Sie so wollen. Ich will noch gar nicht sagen schauen, aber dass man mal spürt, man stoßt an eine gewisse äußere, sagen wir mal äußere geistige Wirklichkeit an, die eben in der Natur auch wirkt. Und das ist tatsächlich also ein sehr interessantes Erleben, wenn man nur einen Ansatz davon zu spüren beginnt, merkt man den Unterschied sehr stark. Also was man dazu tun muss, sind Übungen, Konzentrationsübungen zunächst einmal. Wir sind im Alltagsdenken im Grunde in Wahrheit sehr, sehr unkonzentriert. Also wenn wir beobachten sich selbst einmal, wenn man so durch den Alltag geht, wie viele Gedanken flimmern einem durch den Kopf, durch wie viele Dinge wird man abgelenkt. Und ohne, dass man das wirklich ganz bewusst immer steuert, vielleicht gerade wenn ich eine mathematische Aufgabe löse, da muss ich mich sehr konzentrieren, da muss ich schauen, dass nicht jetzt, warte, Milch muss ich noch kaufen und nachziehen tut's. Nein, ich muss mich auf die Aufgabe konzentrieren, da muss ich mich ganz fokussieren. Also Mathematik ist eine wunderbare Vorübung für geistige Verstärkung. Eine der besten. Steiner selber hat einmal gesagt, mein Lebensgang steht es irgendwo, ich weiß nicht, wie viele das auch sagen würden, an der Geometrie habe ich das erste Mal erlebt, was Glück ist. Dieses Erlebnis, pythagoreischer Lehrsatz oder sonst was, und ich durchschaue das wirklich, ich verstehe das. Ja, richtig. Ich meine, einfach wirklich dieses Geistige durchschauen können. Und das ist ja so herrlich, so ein Moment, wenn man ein schwieriges Problem hat und plötzlich ist die Lösung da und sie ist einem klar, sie ist einem bewusst, nicht nur man macht es halt irgendwie nach, weil es im Schulbuch steht, sondern man durchschaut es wirklich. Es ist ja eigentlich ein großartiges Erlebnis. Und an dem hat Steiner gesagt, da habe ich das erste Mal erfahren, was Glück ist. Ich weiß nicht, ein ganz kleiner Bub irgendwo. Also schon eigenartig, nicht wahr? Aber sowas kann ein Ausgangspunkt sein. Also Konzentration des Denkens, lernen wirklich das Denken ganz konzentriert in die Hand zu nehmen. Zum Beispiel, indem man irgendeinen ganz einfachen, simplen, überschaubaren Gedankeninhalt sich hernimmt, kann im Grunde mal was ganz Beliebiges sein. Kann der Gedanke über einen Bleistift oder sonst irgendwas sein. Es ist ganz egal. Und den so festzuhalten, dass nichts anderes, aber nichts anderes hineinkommt. Sie werden sehen, wie schwer das ist. Wie schwer das ist. Plötzlich fängt einem die Nase zu kitzeln an und das Telefon läutet und es fällt einem irgendwas ein, was man vergessen hat und fast wie wenn da reale Kräfte kommen und das verhindern wollten. Also man spürt das also sehr stark. Es ist gar nicht einfach, das durchzuziehen. Und es wird einem auch erst nach einiger Zeit gelingen, wenigstens für eine Minute einmal dabei zu bleiben. Vielleicht einmal dann für 5 Minuten nur bei dem Gedanken an diesen Bleistift zu bleiben. Und alles andere wegzuschaffen, aus dem Bewusstsein fernzuhalten. Also ganz zu konzentrieren. Aber das hat gewaltige Wirkungen. Dadurch wird die Gedankenkraft viel, viel stärker, viel realer, könnte man sagen. Viel wirklichkeitsgesättigter, wenn man so will, nämlich die eigene Denkkraft. Also zunächst hat das mit der eigenen Denkkraft zu tun, die man konzentrieren lernt, die man stärken lernt und wo man dann mit der Zeit, wenn man solche Übungen über Wochen, über Monate, vielleicht über Jahre, über Jahrzehnte macht, man braucht halt Geduld. Also wer glaubt, na jetzt mache ich es einmal gut, jetzt habe ich es aber schon dreimal gemacht, der hat einen Blödsinn erzählt, das funktioniert nicht. Ja, vielleicht muss es 50 Jahre lang machen. Ich weiß nicht, es kommt darauf an, der eine schafft es nach ein paar Monaten, der andere braucht Jahre. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr schwierig in Wahrheit. Aber der erste Erfolg ist in jedem Fall, dass man in seinem Denken im Alltag auch viel präziser, viel geordneter, viel ruhiger, viel übersichtlicher, viel schlagfertiger auch wird. Einfach, weil man das eigene Denken viel besser unter Kontrolle hat, besser damit umgehen kann. Also, ob man jetzt dann den Durchbruch wirklich zur geistigen Wahrnehmung schafft oder nicht, ist ein anderes Kapitel, aber man hat auf jeden Fall eine praktische, brauchbare Wirkung im Alltag. Und das möchte ich gleich so als Nebenbemerkung auch sagen, gerade diese Dinge, was Steiner macht, also dieser Weg der geistigen Forschung, wenn man so nennen soll, einen Sinn macht es überhaupt nur, wenn er es in der Praxis auch im Leben bewährt, auch in den einfachsten, alltäglichsten Dingen. Also Sie dürfen nicht glauben, es geht jetzt um irgendwas, wo ich dann also in irgendwelchen geistigen Sphären schwebe und mich nur mehr mit dem beschäftige und die Erde vergessen wir ganz und die Schuhe kann ich mir nicht mehr selber zubinden, weil dazu bin ich so bautschert. Nein, im Gegenteil. Also der erste Erfolg sollte werden, dass man im wirklich alltäglichsten Leben ein praktischerer Mensch wird. Ein Mensch, der mehr Übersicht, mehr gedankliche Schlagfertigkeit hat, der oft bei Problemen, die irgendwo gewälzt werden, die Leute hin und her diskutieren, einfach sehr viel schneller eine praktische Idee hat, die sich auch umsetzen lässt, ohne viel zu spekulieren oder sowas. Einfach, weil, wenn das auch noch nicht ganz bewusst wird, man mit diesem bereits verstärkten Denken mit der geistigen Wirklichkeit, das heißt mit den Gesetzmäßigkeiten, die da passieren in der Welt, sei es in der Natur draußen, sei es im sozialen Zusammenhang, weil auch da gibt's eine ganze Menge Gesetzmäßigkeiten, sei es im Lebendigen, sei es in der Medizin, wo auch immer, da wirken diese Gesetzmäßigkeiten und dieses verstärkte Denken spürt, was da los ist. Braucht nicht erst 10-mal irgendwas probieren, nein, das war es auch nicht, das hat auch nicht funktioniert. Gut, probieren wir was anderes, nein, das hat auch nicht funktioniert. Also unser heutiges Denken braucht sehr lange eigentlich, um sich heranzuführen an die Gesetzmäßigkeit, die da drinnen sind. Wenn man diese Denkkraft verstärkt, dann beginnt man sozusagen noch halb unbewusst wirklich zu ertasten, wenn ich das Bild gebrauchen darf, die geistige Realität, die eben da draußen in der Situation waltet. Man beginnt sie viel zielsicherer zu treffen, während man sonst einfach oft daneben schießt, bis man irgendwann mal sagt, ah, jetzt passt es einigermaßen. Also man wird zielsicherer diesbezüglich im Alltag, sollte es jedenfalls werden. Das heißt nicht, dass alle Anthroposophen das wirklich haben und so weiter. Es ist ein weiter Weg. Also wir sind alle Suchende auf dem Weg und Übende vor allem. Also es geht ums Üben. Das Üben ist da das Wichtige. Also so simple Übungen wie mit dem Bleistift können einem schon sehr, sehr weit bringen. Aber man muss sie tun. Man muss sie tun regelmäßig. Wichtig ist dabei auch, dass man im Üben selbst eine gewisse Ordnung findet. Also zum Beispiel, ich mache das jeden Tag in der Früh um 6.30 Uhr. Das ist besser, als wenn ich es einmal mache zum Mittag, dann habe ich es einen Tag wieder vergessen und dann mache ich es am Abend. Na, heute bin ich zu müde, kann nicht mehr. Und dann wird es nicht gut funktionieren. Wenn ich die Disziplin aufbringe, es täglich, oder von mir aus alle 2 Tage, auf das kommt es gar nicht an, aber es regelmäßig zu machen und das diszipliniert durchzuhalten, 1 Minute, 2 Minuten am Anfang, mehr muss gar nicht sein. Und das halte ich jetzt einmal ein paar Monate durch. dann wird man die Wirkung spüren. Kann jeder ausprobieren. Es kann ihnen nichts passieren. Also es kann nichts. Der Bleistift wird nicht wild werden und sie stechen oder sowas. Die Gehirnzellen werden es auch aushalten unter Garantie. Also es kann nichts passieren und sie können selber experimentieren damit sozusagen, was dabei passiert. Was man lernt dabei, ist also eben einerseits das eigene Denken bewusster zu führen und zugleich die Bewusstseinskraft zu verdichten. Während sie so im normalen Alltagsdenken eben immer wieder zerfasert in 100.000 Dinge und sie verliert in der Weite irgendwo. Und das bringt dann genau das Problem, dass viele Dinge, die wir eigentlich geistig erleben könnten, einfach an uns vorbeihuschen und wir sie gar nicht bemerken. In Wahrheit hat jeder Mensch geistige Erlebnisse. Wir könnten gar nicht Mensch sein. Also das, was Steiner so intensiv alles schildert, im Untergrund ist das bei uns allen irgendwo da. Also wir könnten nicht Mensch sein ohne dem. Nur wir verschlafen das meiste. Das meiste davon verschlafen wir einfach. Wenn unsere Gedanken hinhuschen, herhuschen, forthuschen und unser Bewusstsein noch nicht stark genug ist, das, was da vorbeisaust, festzuhalten. Also man wird nicht nur im Alltagsdenken schlagfertiger, man wird auch wacher darin, Dinge, die vielleicht nur kurz durchs Bewusstsein blitzen, festhalten zu können. Oder besser gesagt gar nicht festhalten zu können, sondern mit dem Bewusstsein mit ihnen mitsausen zu können. Das ist es nämlich. Also Geistiges heißt auch mit dieser geistigen Bewegung mitgehen können im Grunde. Denn Geistiges ist etwas Tätiges in Wahrheit. Also wenn ich Ihnen am Anfang gesagt habe, dass die Naturwissenschaft auf dem Weg ist, Information, das ist halt Ihr Begriff davon, noch sehr, sehr unscharf. Also es gibt eigentlich noch keine wirkliche einheitliche Definition von dem, was Information ist. Man tastet sich langsam heran, wird sicher noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis man das also einigermaßen klar gefasst hat. Aber immerhin, dann darf man sich diese Information oder eben dieses Geistige, das dahinter steckt, nicht als etwas Statisches vorstellen, im Gegenteil, sondern es ist etwas, was in Bewegung ist. Also Geistiges ist in ununterbrochener Bewegung. Ich meine, man sagt ja schnell wie ein Gedankenblitz oder so, also nicht zu Unrecht. Und so erleben wir es ja auch. Also auch unser Denken ist was wir können nicht den Gedanken uns wie ein Gegenstand wo leicht herlegen. Darum ist es ja so schwer, den Gedanken ja festzuhalten. Eigentlich ist es kein Festhalten, sondern es ist ein immer sich in dem Kreis dieses Gedankens bewegen. Es ist eigentlich eine rasende Bewegung. Denken ist eben nichts Statisches, nichts Starres. Also wir müssen lernen, uns zu bewegen, mitzubewegen mit dem, was wir gedanklich erfassen wollen. Und dann schaffen wir es vielleicht einmal irgendwann auch solche Dinge, die durch unser Bewusstsein durchblitzen, die wir vorher nicht bemerkt haben, doch auch zu bemerken. Und dann einmal auch zu merken, was da alles in unserem Bewusstsein oder in unserem Halbunterbewusstsein, was da alles vorgeht. Geht ja unheimlich viel vor. Also Sie kennen die Geschichte, in der Nacht träumt man gelegentlich. Ich will jetzt nicht auf Traumdeutung oder sowas gehen, um Gottes Willen, das sagt nicht sehr viel. Also man muss zumindest sehr vorsichtig sein. Aber da sieht man das also auch wenn wir nicht so ganz wach dabei sind, geht doch da unheimlich viel vor in unserem Bewusstsein. In Wahrheit träumen wir nämlich Tag und Nacht. Nur ist es bei Tag völlig überstrahlt durch unser helles Bewusstsein, durch unser abstraktes, gedankliches Bewusstsein. In Wirklichkeit, im Untergrund dahinter träumt es dauernd. Dauernd flimmern da irgendwelche Bilder, nur wir verschlafen sie. Wir verschlafen sie. Und das Interessante ist, diese Bilder, die dahinter flimmern, sind teilweise ja einfach Erinnerungsfetzen, die wild durcheinander kollern, so wie wir es bei den Träumern meistens erleben. Also bei den meisten Träumern kann man, wenn man genug Bewusstsein entwickeln kann, dass man sich wenigstens nach dem Erwachen daran erinnert, das ist ja auch nicht so leicht, und dann weiß man, wacht auf, dann weiß man, ich habe was geträumt und dann ist schon wieder weg. Weil das Tagesbewusstsein das sofort auslöscht. Also schon das ist schwer. Ist auch im Übrigen eine gute Übung. Schaffe ich das, meine Träume dann festzuhalten, mich daran zu erinnern? Schaffe ich das? Man wird sehen, dass das, also, wenn man diese Übungen etwa mit dem Bleistift oder so macht, dass das auch leichter geht. Dass man sich leichter daran erinnern kann, was da alles vorgeht. Und dass man dann eben auch diese Träume bis zu einem gewissen Grad zumindest miterleben kann oder zumindest merken kann, dass sie da sind, die untertags im Untergrund immer durchflimmern. In denen sich einiges kundgibt. Man muss sie nur lesen können, oder weil meistens werden sie völlig missdeutet. Ich meine, meistens sind solche Träume, also wie ich schon gesagt habe, einmal Erinnerungsbilder, die durcheinander wurlen, und wenn man eben aufmerksam genug ist, erkennt man, ja, das ist eigentlich was ich gestern irgendwo erlebt habe oder gesehen habe, das spielt eine Rolle drinnen. Also es ist meistens etwas, was die letzten ein, zwei, vielleicht drei Tage betrifft, kaum weiter zurück. Und selbst wenn es scheinbar sich auf was anderes bezieht, dann dadurch, weil man an dem Tag vorher vielleicht durch irgendwas daran erinnert wurde und das heraufgeholt hat, das Bild, oder vielleicht habe ich mir ein altes Foto angeschaut. Vielleicht ist es mir gar nicht einmal bewusst geworden, ich habe irgendwo geblättert drin und habe ein altes Foto gesehen und ist mir gar nicht aufgefallen, und in der Nacht träume ich davon. Man träumt also gern auch von den Dingen, nämlich die man bei Tag nicht so bewusst und so wach gesehen hat. Die machen nämlich auf unser Unterbewusstsein einen viel stärkeren Eindruck als die Dinge, die wir wach erleben. Da sind wir nämlich wieder gerade bei dem, dass wo wir am wachsten sind, ist unser Bewusstsein aber zugleich auch am flüchtigsten, am wenigsten real. Das heißt, das wirkt eigentlich nicht. Die Dinge, die wir unbewusster aufnehmen, die wirken viel stärker in der Tiefe. Wir verschlafen es nur. Daher wirken sie auch dann oft negativ auf uns. Also wir erleben als kleines Kind zum Beispiel irgendwelche Dinge, die ungut sind. Wir können uns als Erwachsene nicht mehr daran erinnern, aber sie wirken vielleicht bis in unseren Organismus hinein schädigend. Also das heißt, Erlebnisse, die eigentlich traumartige Bewusstseinserlebnisse sind, weil ein kleines Kind ist noch nicht so wach, wirkt aber bis ins Leben, bis in den Körper vielleicht hinein sogar. Also von diesen Dingen kommt auch oft etwas dann in den Träumen heraus. Oft ist es einfach irgendeine organische Störung. Man träumt, man geht an irgendeinen Zaun vorbei, an weiß gestrichenen Zaun, und dann kommt man an eine schadhafte Latte. Und dann wacht man auf und hat Zahnschmerzen. Weil sich einfach diese organische Störung symbolisiert hat im Bild dieses schadhaften Zaunes. Nämlich interessant, Zaun und Zahn liegen nämlich sprachlich beisammen. Und oft ist der Zusammenhang, der dann mit den Traumbildern geschlossen wird, gerade durch die Sprache gegeben, dass ein ähnlicher Klang drinnen ist. Da wirkt etwas Zaun und Zahn, also das, da muss man wahrscheinlich zaunen auch, wenn der Zahn weh tut, also weinen. Also das heißt, es drückt sich oft in den Träumen schon eine gewisse Realität aus, eine Wirklichkeit aus, weil der Zahn ist wirklich kaputt und tut wirklich weh, aber er zeigt sich in einem Bild, das zunächst also scheinbar gar nichts damit zu tun hat. Man muss es nur lesen können. Der Traum ist also ein großer Symboliker, könnte man sagen. Er drückt also in Symbolen aus, die Dinge. In bildhafter Form. Und das ist der nächste Punkt, wenn man sucht, die geistige Erkenntnis versucht, also die eigenen Bewusstseinskräfte zu verstärken, dann wird das Denken mit der Zeit bildhafter. Das heißt, es hat in gewisser Weise eine Ähnlichkeit mit dem, was die Traumbilder sind, nur der Unterschied ist, dass man wach ist dabei. Ganz wach und nüchtern und das kontrollieren kann. Also man, Sie brauchen nicht glauben, es tauchen Bilder auf, wer von den Bildern da irgendwie eingelullt, sondern es, zunächst einmal sind es Bilder, von denen man selber weiß, ich bringe sie eigentlich selber hervor, so wie ich meine Gedanken hervorbringe, nur es ist eben nicht so abstrakt wie unsere normalen Gedanken, sondern es ist bildhafter. Und ich merke selber, es hat einen symbolischen Charakter, das Bild, ich verstehe ihn, ich überschaue ihn klar, aber das Bewusstseinserleben wird reicher einfach, es wird konkreter. Und ist noch lange keine geistige Wirklichkeit, die ich dabei sehe, aber es ist ein Zeichen, ein Anzeichen, also dass das Bewusstseinsleben sich beginnt also zu verdichten, als Folge der Übungen, die man macht. Und daher sind Übungen dann auch sehr förderlich in der Folge, wo man versucht, jetzt nicht nur Gedanken an einen Bleistift und dergleichen festzuhalten, sondern wo man sich in symbolische Vorstellungen versenkt, konzentriert darauf, können manche geeigneter, manche weniger geeignet sein, und die versucht wirklich in ihrer vollen Bildhaftigkeit festzuhalten. Kann man Verschiedenstes machen. Man kann Dinge machen, auch man kann von Naturbetrachtungen zum Beispiel ausgehen. Man nimmt sich irgendeine Pflanze her, nimmt sich ein Samenkorn dieser Pflanze, versucht sich in Gedanken, also man legt ja mal das Samenkorn her auf den Tisch, versucht sich zu erinnern, wie schaut die Pflanze aus, die aus so einem Samenkorn herauswächst, und versucht einfach in Gedanken, in der inneren Vorstellung, das Bild dieser Pflanze herauswachsen zu lassen, sozusagen aus dem Samenkorn. Da ist einem schon klar, da wird nicht draußen was passieren, aber innen das Bild entsteht. Und je lebendiger ich mir dieses Bild machen kann, es auch in ihrem Entstehen, in ihrem Werden zu verfolgen, dann ist das eine sehr, sehr gute Übung. Das ist eine Übung, die zum Beispiel Goethe halb bewusst, unbewusst gemacht, indem er seine Metamorphosenlehre entwickelt hat, wo er also geschildert hat, wie sich die Pflanzen formen von Blatt hinauf bis zu den Kelchblättern, bis zu den Blütenblättern, wie sich das systematisch verwandelt, und bis er dann dazu gekommen ist zu sagen, also in jeder Pflanze wirkt oder waltet eine Urpflanze, also eine, die, von der hat er dann gedacht, ja, wo finde ich diese Urpflanze in der Natur draußen, irgendwo muss die geben. Na, aber dann ist er drauf gekommen, eigentlich ist das keine äußere Pflanze, sondern das ist sozusagen ein geistiges Urbild, das allen Pflanzen zugrunde liegt und das gestaltend in einer Pflanze halt so wirkt, in der anderen wieder so ein bisschen modifiziert, also das heißt etwas sehr Bewegliches, Lebendiges, das ihm dann irgendwann vor Augen gestanden ist, aber vor geistigen Augen. Also da gibt es so die schöne Schilderung, Gespräch von Schiller und Goethe, sie waren also bei einer Naturforscherversammlung in Jena, und da ist auch eben über Botanik und dergleichen gesprochen worden und halt sehr abstrakt. Damals, also da ging es halt um die ganze Klassifikation der Pflanzen und wie man es einteilt, und beide, Schiller und Goethe, waren nicht sehr angetan davon, weil dann das viel zu abstrakt war. Ich habe gesagt, was hat das mit der Natur draußen zu tun, da verstehe ich ja nichts. Und dann hat der Goethe gesagt, ja, aber ich habe mich ja lang damit beschäftigt, und hat jetzt Schiller versucht zu erklären, diese Urpflanze. Und dann hat der Schiller gesagt, ja, das ist eine großartige Idee. Und dann ist der Goethe völlig böse geworden und gesagt, das ist keine Idee, was soll man recht sein, dass ich Ideen habe und sie noch mit Augen sehe. Ich sehe diese Urpflanze, das ist eine Realität und das ist nicht was Ausgedachtes, das ist keine Idee. Ja, jedenfalls nicht so eine Idee, wie wir sie normalerweise irgendwo erleben in dieser blassen Form, wie unsere Gedanken sind, sondern es ist eben eine bildhafte Idee. In Wahrheit ist das Wort Idee ja gar nicht schlecht. Das Wort Idee kommt ja aus dem Griechischen. Ideen hat was mit Videen, mit Sehen zu tun. Selbst der Philosoph Platon beschreibt eigentlich noch, dass er die Ideen sehen kann. Mhm. Nicht wahr? Die Ideenschau, er erlebt sie noch. Aber das war noch eine alte Form. Es ist nämlich interessant, dass unser modernes Denken, unser logisches, abstraktes Denken aus einem bildhaften Denken in alter Zeit hervorgegangen ist, das in gewisser Weise näher der Wirklichkeit war als heute unsere Abstraktion. Nur halt mit einer gewissen traumartigen Unbewusstheit. Diese alten Bilder, die man erlebt hat, bevor das abstrakte Denken gekommen ist, die waren sehr verbunden mit den Naturkräften, mit den Naturgesetzen und so weiter, und das hat sich sehr präzise drinnen ausgedrückt, sonst wären die gar nicht zur Rande gekommen mit der Natur in Wahrheit draußen. Naturvölker haben das teilweise heute noch. Und die überlegen nicht abstrakt irgendwo, die richten sich sozusagen nach ihren Träumen, wenn man so will. Sie haben auch anders geträumt als wir. Die haben nicht nur diese chaotischen Träume gehabt, sondern dazwischen ist was aufgetaucht, was wirklich Realität bedeutet hat, aber nicht äußere Realität, sondern wo sich halt in bildhafter Form ausspricht, was muss ich jetzt tun bei der und der Krankheit. Dann taucht auf als Bild diese oder jene Pflanze plötzlich. Und dann geht man hin und pflückt in der Natur diese Pflanze und siehe da, sie wirkt. So heilen die Medizinmänner oder was, unter anderem. Und so in vielen Bereichen, daraus sind eigentlich große Kulturen dann letztlich entstanden, bis in die ägyptische Zeit hinein. Die ägyptische Bilderschrift ist noch ein Rest davon aus solchem Erleben. Da findet man Bilder, die mehr was Äußeres abbilden, das kann man verfolgen, das dann Äußere, und andere, die man sagt, was hat das damit zu tun? Ja, das kommt noch aus diesen Bildern, die man innerlich erlebt hat, traumhaft erlebt hat. Und das war den Menschen etwas Heiliges, da waren es eben auch die Hieroglyphen, die heiligen Eingrabungen, weil man gespürt hat, ja, wir haben noch dieses bildhafte Erleben, zumindest manche von uns, die Priester und einige Fortgeschrittene, die haben das noch, aber sie haben auch gemerkt, es kommt eine Zeit, wo das verschwindet immer mehr. Wir müssen es schnell noch festhalten. Es ist nämlich auch nicht zufällig, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Schrift zunächst einmal als Bilderschrift im Wesentlichen entsteht, oder relativ zur gleichen Zeit in Mesopotamien oder so, dann schon etwas abstrakter oder sehr viel abstrakter, diese Keilschrift und so. Also, aber er hat auch einen symbolischen Charakter, ist auch aus gewissen Bildern erschaut, aber eben dann in schärferen Bildern gefasst. Also da versuchte man noch etwas festzuhalten, was verschwindet, eben dieses alte, traumhafte, naja, nennen wir das Wort, das alte, traumhafte Hellsehen. Das ist nichts, wenn man halt Hellsehen, dann denkt man irgend so eine Jahrmarktsgeschichte oder irgend sowas, Tischerl rücken und Handlesen und Zukunft vorhersagen oder so. Davon ist ja fast alles Humbug, aber und ein gutes Geschäft halt, wie auch immer. Aber es gab etwas wie ein Hellsehen in dem Sinne, dass die Menschen eben ein inneres, bildhaftes, traumartiges Erleben hatten, das sich aber auf eine geistige Realität bezogen hat, nichts anderes. Das heißt, indem sie in dieser bildhaften Form etwas erkannt haben von dieser geistigen Realität, die ordnend hinter der Natur, hinter dem Menschenleben, wie auch immer, steckt. Nichts anderes heißt es. Aber das ist verschwunden. Musste auch verschwinden, weil der Mensch damals jedenfalls diese Freiheit, die wir heute gewonnen haben, nicht hatte und nicht haben konnte. Man kann sagen, es war dieses alte Hellsehen, ohne dass ich den Mensch jetzt mit dem Tier vergleichen will, aber es hatte noch einen gewissen instinktiven Charakter. Da kamen eben diese Eingebungen, man hat vielleicht schon dann Übungen mit der Zeit auch gemacht, um das noch zu verstärken, aber sie kamen und gingen im Grunde, wie sie wollten. Und der Mensch hat wenig Kontrolle in Wahrheit darüber gehabt. Also man hat es als Offenbarung der göttlichen, geistigen Welt genommen. Mit einem gewissen Recht, weil es sich in der Praxis dann gezeigt hat, dass es auch funktioniert. Also das heißt, es hat in gewisser Weise gewirkt, man muss bei den Bildern aber nur immer sehen, dass sie einen symbolhaften Charakter hatten. Also das heißt, diese Bilder haben so viel mit der Wirklichkeit zu tun, wie der schadhafte Zaun mit dem kaputten Zahn zu tun hat. wenn man beides zusammenschaut, weiß man, es ist gar kein so ein schlechtes Bild, es passt irgendwie. Aber es ist eben nicht in Wahrheit ein schadhafter Zaun, sondern eben ein Zahn. Und das muss man erkennen. Das heißt also, die Bilder als solche muss man erst lesen lernen und auf die eigentliche Wirklichkeit beziehen lernen. Also das ist gar nicht so einfach. Und das wurde auch immer schwieriger, immer fehlerhafter, und dann ist eben unser äußeres Denken gekommen. Und wir sind wacher geworden dabei. Aber das Instinktive haben wir halt verloren. Und die Frage ist jetzt, ob wir mit diesem Wachbewusstsein eben da wieder hineinkommen können und das jetzt so verstärken können, dass wir diese Bilder, die die alte Zeit erlebt hat, jetzt mit dem wachen Bewusstsein erleben können. Und wenn wir in diese Richtung gehen, die ich mit den Übungen jetzt angedeutet habe, einmal Konzentrationsübung auf den Bleistift oder was auch immer, Übungen, um symbolhafte Vorstellungen festzuhalten, diese Übungen an der Urpflanze etwa, wie es Goethe gemacht hat, dann kommt man langsam wieder heran. Was Goethe erlebt hat, ist bereits ein Anfang davon, nicht? Weil es ist ein Ansatz davon. Wenn er es ganz klar sagt, nein, das ist keine Idee, und er meint damit, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern im inneren Bild sehe ich das und ich merke ganz genau, das ist eine Realität, weil es wirkt ja in allen Pflanzen. Das kann ich genauso klar überschauen, wie 1 und 1, 2 ist. Das ist nicht irgendwas Mystisches oder was, oh, Eingebung, irgendwer hat mir es eingegeben, sondern ich überschaue die Zusammenhänge. Also das ist ganz wichtig für die Gegenwart und für die Zukunft. Also alles geistige Erkennen, was zurück will in einen Weg, wie es vor Jahrtausenden war, wo traumhafte Eingebungen da waren, die man halt zur Kenntnis genommen hat, ohne eigentlich sie wirklich zu verstehen. Nur hat man dann irgendwann gemerkt, das funktioniert halt, aber gut, aber im Grunde verstehe ich überhaupt nichts davon. Das würde für die heutige Zeit nicht mehr genügen. Also der Rückweg in die Vergangenheit ist sicher nichts Sinnvolles. Und was Steiner wollte, ein Weg voraus in die Zukunft, wo wir unser Denken, unser Bewusstsein steigern bis zur Bildhaftigkeit, steigern so, dass wir es noch bewusster und klarer in der Hand haben, also ohne dass irgendwelche Gedanken, die wir nicht selber kontrollieren, durchs Bewusstsein zischen, dann beginnen wir langsam wieder, so wie Goethe etwa, so als erster Ansatz, an geistige Wirklichkeiten heranzukommen. Die Urpflanze ist in gewissem Sinn eine geistige Wirklichkeit, die in jeder Pflanze wirkt. Und das ist in Wahrheit wirklicher als das ganze Zeug mit der Genetik. Die gibt's natürlich drinnen in der Pflanze, die Genetik, und das wirkt, das ist schon klar. Aber nur die Erklärung, wie die Pflanze dann ausschaut aus der Genetik heraus, die funktioniert nämlich interessanterweise nicht. Kein einziger Genetiker kann ihnen aus dem Gencode ableiten, wie die Pflanze ausschaut, die herauskommt. Weil es gibt keinen Weg davon, von den Genen zur Form der Pflanze zu kommen. Ich kann nur nachher sagen, warte, ich schlage im Katalog nach, ja, dieser Gencode, aha, ist die Pflanze. Aber da muss ich sie kennen, bereits äußerlich. Wenn ich ihm irgendeinen unbekannten Gencode gebe und ihm nicht nachschlagen lasse, dann wird er mit keinem Mittel daraus die Form der Pflanze errechnen können. Ja, nicht einmal von einem einfachen Bakterium in Wahrheit funktioniert es, oder von einer einfachen Alge oder sonst irgendwas. Weil das dort nicht drinnen steckt. Also das sind so Dinge, die Gene haben eine gewisse Bedeutung, keine Frage, aber die eigentliche Gestalt liegt darin gar nicht begründet. Da wirkt etwas noch viel Komplizierteres in Wahrheit drinnen. Etwas, das so kompliziert ist, dass wir es in abstrakten Gedanken nämlich gar nicht mehr erfassen können. Also in mathematischer Formulierung werden wir die Urpflanze in ihrer vollen Realität nicht erfassen. Aber wir können sie in diesem inneren Bild schauen und wir können sie dabei, da das kein starres Bild ist, sondern ein bewegliches Bild ist, in ihrer sozusagen Tätigkeit beobachten geradezu. Das heißt, wir können schauen, wie wirkt diese Urpflanze jetzt in den Rosen, wie wirkt sie in den Lilien, wie wirkt sie im Gänseblümchen, wie wirkt sie anders in einer Tomatenstaude. Und so weiter. In allem wirkt diese Urpflanze drinnen, aber sie modifiziert sich. als eine lebendige Gesetzmäßigkeit, aber eine Gesetzmäßigkeit höherer Art, so hoher Art, dass sie mit bloß abstrakten Gedanken in Wahrheit nicht mehr zu fassen ist. Weil da braucht man wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viele Bibliotheken, dass man da die Formel aufschreibt und das mathematisch aussagt. Es wird einfach zu kompliziert. Da ist das kein taugliches Mittel mehr. Also in Wahrheit, so sehr ich die Mathematik schätze und so viel man damit tun kann, aber sie hat natürlich auch ihre Grenzen irgendwo. Wenn die Komplexität zu groß wird, dann stoßt man irgendwo an. Und interessanterweise dieses bildhafte Denken, wenn es so schrittweise erzogen ist, und auch Goethe hat sein bildhaftes Denken immer erzogen, indem er sehr viele Pflanzen aufmerksam studiert hat. Das heißt, er hat sie studiert, wirklich angeschaut, nicht nur kurz und ein bisschen auseinanderzupft und dann klassifizieren wir, sondern er hat versucht, sie wirklich schrittweise zu beobachten, wie sie wachsen und so weiter. Und dann hat er das immer wieder auch sich innerlich vor Augen geführt, wie das ist und wie ist das bei der anderen Pflanze, die so ähnlich ist. Aber wo ist der Unterschied? Wie kann ich im Inneren erleben, das Blattl von der einen Pflanze in die der anderen verwandeln. Also das sind so Übungen, mit denen man diese Gesetzmäßigkeiten langsam zu erkennen beginnt, aber zu erkennen beginnt so, dass man sie eben geistig beginnt anzuschauen. Das heißt, in einem inneren Bild zu erleben. Einem inneren Bild, das aber an der Wirklichkeit erzogen ist. Das ist das ganz Wichtige. Also es dürfen nicht irgendwelche Spintisierereien sein. Also das zum Beispiel ist etwas sehr, sehr Gesundes, eine sehr gesunde Übung, bei der man sicher nicht fehlgehen kann. Man kann andere symbolische Vorstellungen haben, die gehen jetzt wieder eine etwas andere, aber bleiben wir bei den Pflanzen, eine Übung, die Steiner auch gibt. Die jetzt einen ganz symbolischen Charakter nur hat. Er geht von einer Pflanze aus. Nehmen wir eine Rose. Versuchen wir uns eine Rose vorzustellen, wie sie aus dem Boden wächst, wie sie diesen Stiel treibt, die grünen Blätter treibt, wie sich das dann zu den Kelchblättern umformt, wie sich da dieser Kranz bildet und wie dann daraus plötzlich sich die Farbe ändert, die Blütenblätter, die roten Blütenblätter hervorsprossen. Nehmen wir das als eines Bild und nehmen wir uns als anderes Bild den Menschen daneben. Der Mensch hat zum Beispiel auch so etwas Rotes in sich in Form seines Blutes. Versuchen wir uns den Unterschied von der Pflanze und dem Menschen zu machen. Die Pflanze wandelt also eigentlich im Laufe ihres Wachstumsprozesses diesen grünen Pflanzensaft, diesen chlorophyllhaltigen Pflanzensaft um in dieses rötliche, in diese rote Farbe. Wir als Menschen verwandeln unsere Säfte so, dass schließlich dieses rote Blut in uns entsteht. Die Pflanze ist etwas, das an den Boden gefesselt ist. Pflanze kann sich nicht rühren im Grunde, weil die Rosen neigen nicht dazu, fortzulaufen. Wenn das passiert, ist eigenartig zumindest. Also sie sind fest im Boden verwurzelt. Die Pflanze hat einen gewissen Trieb in sich, der sie aber nicht vom Boden losreißt und der etwas ganz Reines hat, der sich erschöpft darin, diese Gestalt der Rose eben hervorzubringen. Das ist die Bewegung, die drin ist. Der Pflanzentrieb macht diese Rose. Das ist etwas ganz Reines. Wir als Menschen haben unser Blut, wir können uns wie die Tiere frei bewegen, ja vielleicht sogar noch freier bewegen im Raum, aber wir haben in dieser Bewegung auch so etwas, auch etwas wie Triebe drinnen, Begierden drinnen, Triebhaftes in uns, das oft den Lebensgesetzmäßigkeiten auch sehr zuwiderhandeln kann. Also wir können unsere Triebe, unsere Gesundheit ruinieren, alles Mögliche können wir machen. Also wir haben nicht diesen reinen Trieb, wie ihn eigentlich die Pflanze in sich hat. Wir haben etwas gewonnen, wir haben an Freiheit etwas gewonnen, wir haben Bewusstsein gewonnen, aber wir haben auch auch eine andere Seite in uns. Und jetzt sagt Steiner ein gutes Meditationsbild, einmal sich vorzustellen, also diese Pflanze, diese Verwandlung des grünen Pflanzensaftes in die rote Farbe der Blütenblätter. Und versuchen wir uns jetzt vorzustellen, wie müssten wir als Menschen uns entwickeln, wenn wir unser ganzes Bewusstseinsleben, unser ganzes Triebleben zu dieser selben Reinheit entwickeln könnten, würden, wie es die Pflanze hat. Nämlich Reinheit in dem Sinn, dass wir uns eben einfügen in die Naturgesetzmäßigkeiten und ohne durch unsere Triebe jetzt zum Beispiel den eigenen Organismus oder gleich die Welt rundherum zu beeinträchtigen. Wie könnten wir uns also so läutern sozusagen, dass wir mit derselben Reinheit, mit derselben Gesetzmäßigkeit in die Natur einfügen, aber jetzt mit bewusstem Willen, mit bewusstem Wollen, aus eigenem Entschluss heraus, dasselbe zu erreichen, was also bei der Pflanze von selber unbewusst passiert, jetzt mit dem vollen, wachen Bewusstsein. Das ist zum Beispiel ein Bild, gar nicht spekulieren darüber, nur es als Bild nehmen, nur einfach als Bild, also man muss gar nichts darüber jetzt spekulieren, jetzt macht es einen Sinn, überhaupt die Triebe in den Griff zu kriegen, das nicht philosophieren darüber, nur einfach einmal bildhaft sich vorzustellen, einerseits die Pflanze, andererseits vorzustellen, ich verwandle mich jetzt so, dass ich dasselbe, was die Pflanze unbewusst macht, mit Bewusstsein mache. Das heißt, mich vollkommen einfüge in die Gesetzmäßigkeiten der Welt, in vollkommener Reinheit und nicht durch meine triebhaften Gegenwirkungen das zerstöre. Ein Bild sozusagen jetzt, was schon was sehr seelisch Inneres ist. Und wie gesagt, das Ganze dabei, sich bildhaft wirklich vorzustellen. Bildhaft vorzustellen, also sozusagen, dass unser Blut etwas wird, das ähnlich wird diesem Pflanzensaft, diesem roten Pflanzensaft, aber zugleich Träger unseres wachen Bewusstseins sein kann. Nur als Bild, sich das vorzustellen. Ich weiß, dass jetzt sehe ich überall große Fragezeichen stehen. Da sind wir jetzt natürlich schon eine sehr schwierige Dimension vorgerückt, in etwas, wo wir schon sehr im Geistigen sind und sehr weit weg sind vom Materiellen. Also das heißt, wir sind jetzt in etwas, was eigentlich schon ethische Fragen zum Beispiel von mir aus berührt irgendwo. Aber nicht spekuliert über sie, auch nicht irgendeine Moralvorschrift gibt. Also es steht jetzt nicht die Moralvorschrift, man muss dieses oder jenes tun, überhaupt nicht. Sondern es geht nur darum, sich ein bestimmtes Bild zu entwickeln und einmal eine Zeit lang damit zu leben. Auch das kann man gefahrlos tun. Sie werden sehen, es verbietet Ihnen niemand was deswegen. Ja, wenn ich sage gefahrlos, wenn Sie es lang genug tun, werden Sie sehen, es hat eine Wirkung. Aber Sie werden diese Wirkung immer bewusst kontrollieren können. Es passiert nichts, was Sie nicht wollen. Wenn Sie sagen, ich will das nicht, dann können Sie jederzeit aussteigen aus dem Ganzen. Aber es wird eine Wirkung haben, noch früher oder später Zeit. So wie sich die Gedankenkräfte verdichten, wenn ich lang genug die Übung mit dem Bleistift mache oder das dann fortsetze, die Übung mit der Urpflanze von mir aus, so wird auch das eine Wirkung haben. Eine Wirkung, die wahrscheinlich das Leben ändert. Im Positiven ändert. Nämlich im Positiven insofern, als sie sich selbst immer stärker in der Hand haben und bewusster in der Hand haben.
Außer man entwickelt
Träume. Das kann natürlich passieren, ja. Das kann natürlich passieren. Und die gehören bei einer Rose natürlich auch dazu. Also ein bisschen Dornen dürfen wir im Geistigen haben. Das ist das Zentrum der Anthroposophen heißt sogar Dornach. Ist also interessant. ich habe damit auch wieder nichts gesagt, aber es ist interessant, also manchmal braucht man ein paar Stacheln. Das schadet auch nichts. Nein, aber es geht darum, einfach die eigenen geistigen Kräfte bewusst und wach in die Hand zu nehmen, aber nichts anderes. Also die Wirkung kommt auf jeden Fall heraus, dass man sich selbst bewusster durchs Leben führt, willentlicher. Das heißt, die eigene Willensfreiheit wird zunächst einmal größer im Grunde. Und man kommt dann mit der Zeit erst darauf, in wie vielen Dingen man glaubt, zwar frei zu sein, weil ich sage, ich will das, ich möchte das, und in Wahrheit ist man es gar nicht. Weil der Alkoholiker sagt, ja, ich will ja trinken. Aber wie weit das wirklich sein freier Entschluss ist, ist eine Frage. Er ist halt süchtig, nicht? Weil er muss, weil sonst schüttelt es ihn wieder durch. Aber ein vernünftiger, wacher Entschluss ist das in Wahrheit nicht. Und im Kleinen haben wir das bei vielen Dingen. Es ist auch nicht schlimm, wir könnten wahrscheinlich ohne dem noch gar nicht leben. Aber die Entwicklung des Menschen geht im Grunde in die Richtung immer größerer Wachheit. Also, das heißt, wenn wir diese Wege der geistigen Schulung gehen, dann, was auf jeden Fall als Endeffekt herauskommt, ist, dass wir wacher werden und uns wacher selber in der Hand haben und uns viel bewusster werden, wie viele Einflüsse auch auf unser Seelenleben, auf unser Geistesleben eigentlich von außen kommen und uns dirigieren. Ich meine, die Werbung versucht es sowieso dauernd, uns von außen zu dirigieren. Also sehr, sehr vieles dirigiert uns von außen. Und alle diese Dinge werden uns bewusster. Und dann beginnt irgendwann eben auch, wenn wir merken, diese Einflüsse von außen, die einmal über die sinnliche Welt direkt unmittelbar vermittelt werden, dann beginnt man langsam auch zu tasten, langsam die Dinge, die vielleicht übersinnlich sind. Das heißt, die auch geistig, seelisch wirksam sind, aber für die es nicht so ein unmittelbares, sinnliches Ausdrucksbild gibt, die dahinter sind. Das gestaltet sich dann halt langsam heraus. Also aus diesen Erlebnissen heraus hat sich Steiner selber langsam herangetastet an diese geistigen Erkenntnisse. Er hat sich ja auch sehr intensiv mit Goethe beschäftigt, namentlich mit seinen Naturforschungen, also auch mit der Metamorphosenlehre, mit diesen Dingen. Ein anderes Beispiel wäre die Farbenlehre, mit der er sich beschäftigt hat und wo sehr deutlich ist, dass da Goethe auch ähnliche Einblicke hatte, weil diese Farbenlehre, die fürs äußere Sinnliche gilt, wenn man die Farben eben wirklich erlebt, dann hat die aber eine gewisse Bedeutung und eine gewisse Richtigkeit auch im rein geistigen Erleben in Wahrheit. Weil man kann auch im geistigen von einem gewissen oder im seelischen Erleben, von einem gewissen Farberleben sprechen. Das heißt, diese Bilder, die man sich innerlich aufbaut, haben eben gewisse Farben auch. Und diese Farben, wenn dieses bildhafte Erleben genügend geschult ist, drücken auch eine gewisse Gesetzmäßigkeit aus. Das ist eben nicht egal, ob was rot mir entgegenleuchtet in dem Bild oder blau und so weiter, sondern diese Farben drücken seelisch-geistig etwas aus. Da haben wir ja schöne äußere Beispiele, wie auch immer. Farben auf jeden Fall. Und daher ist aber auch diese Vertiefung zum Beispiel in Goethes Farbenlehre ist auch eine sehr, sehr, sehr gute Sache, um heranzukommen. Vor allem, wenn man dann versucht, einmal wirklich die äußeren Phänomene zu studieren, wie entsteht aus dem weißen Licht, das Gelbe, das Orange, das Rote langsam. Das entsteht nämlich dann, wenn sich das weiße Licht verdunkelt langsam. Oder wie entstehen die blauen, die violetten Farbtöne, indem eben eine Finsternis, ein schwarzes, ein bisschen aufgehellt wird. Wenn ein Schwarz ein bisschen aufhellt, entsteht so ein düsteres Violett zunächst. Und wenn ich das mehr steigere, geht es ins indigofarbene Blaue und so weiter, hinüber bis ins Hellblaue. Darum haben wir den blauen Himmel im Wesentlichen. Wenn ich es jetzt rein vom Phänomen her nehme, weil eigentlich schauen wir auf den finsteren Weltraum, aber wir sehen ihn durch die Luft, die von der Sonne durchleuchtet ist und dadurch wird er aufgehellt zum Blau. In der Nacht, in der tiefen Nacht, schaut er viel finsterer aus. Also wenn ihn durchhellte Luft anschaut, dann hält sich das zum Blau auf. Dann versucht man das innerlich, einmal nicht mehr hinauszuschauen, sondern innerlich nachzuerleben, diese Farbübergänge, wie entsteht das? Das heißt, ich versuche mir vorzustellen, einmal ein weißes Licht, aber wirklich so, dass ich es sozusagen innerlich vor Augen sehe, und jetzt versuche ich das innerlich seelisch abzudunkeln, wie die Farbe entsteht, das mitzuverfolgen. Ist auch eine Übung, die man machen kann. Farbmeditationen zum Beispiel. Man kann ruhig einmal von der äußeren Farbe ausgehen und kann sich einmal nur in Rot konzentrieren, nur auf Rot. Einmal. Gute Übung. Einmal versuchen, sich irgendeine rote Leinwand oder eine rote Tafel oder sowas hinzustellen und das Bewusstsein nur auf diese Farbe zu konzentrieren. Alles andere schaue ich nicht an. Und dann nach einer Zeit mache ich die Augen zu und versuche die Farbe jetzt rein seelisch zu erleben. Das heißt, ich sehe sie nicht mehr, sondern ich habe eigentlich nur mehr das Erinnerungsbild daran. Aber ich versuche sie so konkret wie möglich innerlich, rein innerlich zu erleben. Wieder Verstärkung, Ertüchtigung der eigenen Geisteskräfte, der eigenen Seelenkräfte. Und alles das sind also Mittel, wo man langsam herankommt, zu ertasten, dieses Geistige, diese tätige Information, wenn wir es naturwissenschaftlich nennen, diese Intelligenz in der Natur. Wo man also jetzt beginnt sozusagen anzustoßen an diese geistige Realität, nennen wir es einmal so, eben dadurch, dass wir das eigene Denken, das eigene Bewusstsein, das eigene seelische Erleben genügend gestärkt haben, dass es den Widerstand sozusagen spüren kann der äußeren geistigen Welt. Und wir lernen dann als erstes erleben den Unterschied, oder wir lernen unterscheiden, ich denke, ich bilde mir bestimmte Gedanken, ich bilde mir bestimmte Bilder, und dann stoße ich mein Bewusstsein auf etwas, wo ich ganz deutlich spüre, ich bilde mir diesen Gedanken, dieses Bild nicht. Und trotzdem ist es da. Dann habe ich ein Erlebnis, dass ich plötzlich im Bewusstsein vor einer Realität, vor einem Erlebnis zumindest stehe, von dem ich das ganz klare Erlebnis habe, es ist in meinem Bewusstsein, aber ich habe es nicht gemacht. Das kann ich umso deutlicher unterscheiden, je mehr ich mich geübt habe darin, die eigenen Seelenkräfte, die eigenen Denkkräfte, die eigenen bildhaften Vorstellungskräfte zu schulen. Umso deutlicher spüre ich den Unterschied. In Wahrheit haben wir in unserem normalen Bewusstseinsleben, schwimmt es nämlich ineinander. Wir haben sehr vieles, was wir selber denken, und vieles, was eigentlich aus einer anderen Quelle kommt. Sei es jetzt, was aus der Intelligenz unseres Körpers heraufkommt, wo auch immer, also ohne das jetzt noch näher zu spezifizieren, aber in Wahrheit ist unser Bewusstsein durchmischt von Dingen, die wirklich die Quelle aus unserem Ich heraus hat und anderes, das eine andere Quelle hat. Nur wir können es überhaupt nicht unterscheiden. Wir können es überhaupt nicht unterscheiden. Und wenn es banalerweise nur die Gedanken sind, die wir durch die Presse aufgenommen haben, auch die sind nicht von uns. Und wir glauben es aber dann, und je nach Geschmackssache für die eine oder andere Zeitung, und merken es gar nicht. Wir sagen, das ist meine Meinung. Und merken gar nicht, wie das eigentlich durch manipuliert ist in Wahrheit. Durch irgendwas von außen. Nicht wahr? All diese Dinge lernen wir dann sehr viel klarer zu unterscheiden. Also wenn ich vom äußeren Geistigen spreche, hat das die verschiedensten Nuancen und die verschiedensten Ebenen. Also Sie werden nicht gleich jetzt Engel flattern sehen oder so. Obwohl es dann die Erkenntnis vielleicht geben mag, dass es außer uns noch andere geistige Wesen gibt, die vielleicht über uns stehen und die aber nicht auf Erden in so einem Körper herumwandeln, wie wir ihn haben, und trotzdem hier wirksam sind. Weil es muss halt nicht alles einen geschlossenen Körper haben, um wirksam zu sein in der Natur. Nicht wahr? Dann mag es sein, dass man auch höheren Wesen begegnet. Aber das ist jetzt wieder ein sehr weites Kapitel, so weit wie heute gar nicht gehen. Aber jedenfalls, was man erkennen lernt, ist Gedanken, Bewusstseinsinhalte, von denen mir klar bewusst ist, die habe ich gemacht, und da ist was, das ist nicht von mir. Und da fängt es an, dass man merkt, aha, da draußen, das ist halt ein übertragener Begriff, wie soll ich sagen, es ist nicht im Raum draußen in Wahrheit, sondern es ist halt, das Außen heißt nicht von mir in Wahrheit. Es ist in meinem Bewusstsein, weil ich erlebe es, aber ich habe es nicht gemacht. Und dann stoßen wir langsam an die geistige Wirklichkeit an. Also damit möchte ich es einmal bewenden lassen, das heißt Gedankenanstoß einmal. Was ich Ihnen zeigen wollte ist, oder woran ich Sie heranführen wollte, ist, dass man es also bei diesem geistigen Weg, den Steiner gegangen ist oder versucht hat zu gehen und versucht hat zu bahnen, dass man es nicht einfach mit irgendwelchen mystischen Eingebungen oder sowas zu tun hat, was also so traumhaft hereinfällt als Offenbarung und man muss es jetzt einfach nehmen, wie es ist und man muss jetzt Steiner glauben, weil es er gesagt hat und er glaubt es, weil weiß ich nicht, wer ihm das eingeflüstert hat, sondern dass es mit klarer Bewusstheit erkannt wird. Nur dann macht es einen Sinn und nur dann ist gerechtfertigt das, was Steiner eigentlich wollte, dass Anthroposophie im wahren Sinne des Wortes Geisteswissenschaft ist. Geisteswissenschaft nämlich als Wissenschaft vom Geistigen, so wie die Naturwissenschaft Wissenschaft von der äußeren Natur ist. So ist, will Anthroposophie eigentlich Wissenschaft sein vom Geistigen, das dahinter steht und diese Natur ordnet und gestaltet oder auch unser Leben und so weiter. Also auf dieser Basis beruht das. Wenn Sie Fragen haben dazu, stehe ich gerne zur Verfügung.
Ja, wir haben jetzt nur geredet von der Bewusstseinserweiterung.
Oder? Ja, ja, im Grunde ja, zunächst richtig.
Wie ist das bei den Drogen?
Naja, Drogen, das ist eine sehr interessante Frage. Wird ja oft gesagt, also man nimmt die Drogen zur Bewusstseinserweiterung. Ja. In Wahrheit ist das genaue Gegenteil der Fall. Die Drogen bringen eine Bewusstseinseinschränkung und einen Rückfall im Grunde in so ein Art traumbildartiges Erleben, wo in Wahrheit meistens irgendwelche unterbewussten Organtätigkeiten sich in Bildern dann symbolisieren. Das heißt, es wird eigentlich das Bewusstsein eingeschränkt. Es wird nämlich gerade das Wachbewusstsein eingeschränkt. Darum heißen diese Drogen ja auch Betäubungsmittel, vor allem unter das Betäubungsmittelgesetz, weil sie eigentlich das Wachbewusstsein einschläfern. Selbst nämlich die Wegamine oder dieses, die so, wo man lang wach bleibt, die erzeugen in Wahrheit trotzdem einen sehr engen Bewusstseinskorridor. Es ist also immer eine Einengung des Bewusstseins in Wahrheit dahinter.
Ich habe noch was dazu zu sagen,
ja?
Dass trotzdem aber sie in diese selbe Wirklichkeit eintauchen. In diesem Traumzustand. In diese geistige Wirklichkeit. Denn es wird ja sozusagen diese Tür aufgerissen mit Gewalt und man tritt dort auf einen Weg ein, der nicht zulässig ist. Und da ist eigentlich die umgekehrte Form, dass durch eine bewusste Übung mit Bewusstsein in diese Geisteswelt eingetreten
ist. Ja. Naja, es ist so, wenn zum Beispiel, also da jetzt Bilder heraufkommen, die der Drogensüchtige erlebt und in dem sich zum Beispiel Organzustände ausdrücken, dann ist das ja eine Realität und da steckt auch immer geistige Realität, eine gewisse Gesetzmäßigkeit in der Tätigkeit des Organs dahinter, die sich jetzt in ein Bild kleidet. Das Bild kann aber sehr, sehr unterschiedlich eben von dem Organ sein, in Wahrheit, so wie wir das mit dem Zaun und den Zähnen gehabt haben. Und der Drogensüchtige hat aber nicht die geringste Chance, den Zusammenhang zu erkennen. Das heißt, er hat zwar die Bilder und die Bilder an sich stimmen, die Bilder stimmen immer, sie drücken schon irgendeine Wirklichkeit, drücken sie schon aus. Aber nur er hat überhaupt kein Verständnis dafür, welche Wirklichkeit das ausdrückt.
Wieso sind dann die Künstler so anfällig dafür?
Naja, warum sind sie anfällig? Das ist eine gute Frage. Weil mit dem abstrakten Verstand, also mit unserem blassen Denken heute, kann man Kunst nicht wirklich schaffen. Nicht wahr? Also Kunst lässt sich nicht konstruieren. Alle Kunst, egal ob sie jetzt in der Malerei ist oder ob sie in der Musik ist oder sonst was, ist eigentlich aus diesem tieferen Erleben geschaffen, aus diesem Bildhaften im weitesten Sinn, das kann eben auch was Tönendes, Klanghaftes oder so sein. Und diese Fähigkeit hatten die Menschen in alter Zeit, als dieses unser modernes, nüchternes, abstraktes Bewusstsein noch nicht so ausgebildet war, stärker. Zumindest manche hatten es stärker und darin haben sich auch wirklich geistige Realitäten ausgedrückt und die Künstler haben das in ihre Kunst hineingetan. Heute, durch den starken Intellekt, den wir entwickelt haben, kommen diese Bilder von selber nicht mehr sehr leicht. Und vor allem, nämlich eines passiert, sie kommen vielleicht noch, wenn jemand begabt ist, in der Jugendzeit und so bis zur Lebensmitte vielleicht noch, und dann gehen sie weg. Weil das, was rein sozusagen, ich möchte sagen, fast aus der Intelligenz unseres Organismus aufsteigt, das beginnt zu vertrocknen, so ab der Lebensmitte heute. Das wird namentlich dann durch den Intellekt, den wir haben, immer mehr unterdrückt und ausgelöscht. Und das macht auch einen Sinn in der Menschheitsentwicklung, weil wir eben sonst dieses Freiheitsbewusstsein nicht entwickeln könnten. Aber damit geht die Begabung, das Talent irgendwann verloren. Und es entsteht bitte, ich brauche meine Bilder. Wie soll ich sonst? Ich kann es nicht, meine ganze Genialität geht verloren. Ich habe sie eigentlich nicht bewusst in der Hand. Und dann versuchen viele das mit der Augen. Da bin ich, irgendwas taucht wieder auf und das gestalte ich halt irgendwie und daher ist vieles auch in der Kunst, was man heute sehen kann, sei es in der bildenden Kunst, in der Musik, auch nicht alles, aber vieles, dann Ausdruck solcher Erlebnisse, die aus der Drogensucht entstanden sind. Das ist vielleicht ein tolles Bild, aber im Grunde ist nichts als eine kranke Leber, die sie symbolisiert in dem Bild. Na, kann ja interessant sein, wenn ich den Zusammenhang kenne, kann ich sagen, das ist ein wunderbares diagnostisches Mittel. Also es wäre ja toll, wenn ich den Zusammenhang erkennen würde. Aber jetzt steht dann, weiß ich nicht, ist eine Engelwesenheit oder sonst was, oder weiß ich nicht, was es sei, oder ein Teufel von mir aus, wie auch immer. Aber das heißt, es ist keine Erkenntnis da, worum es eigentlich geht dabei. Das ist das Problem. Also die Bilder können richtig sein, sind immer irgendeine Realität, drücken sie schon aus, irgendeine geistige. Aber wenn man nicht weiß, auf was es bezieht dann, und sie falsch interpretiert, dann kommt man irgendwann in die Klapsmühle. Nicht, weil das ist so, wie wenn ich den Tisch für einen Elefanten halte, dann werden sie mich irgendwann einsperren wahrscheinlich.
Wie ist das mit den Priestern früherer Epochen? Die haben ja Drogen genommen. Hat das damals nicht geschadet?
Es hat damals nicht in dem Maße geschadet, weil es erstens also natürlich viel kontrollierter genommen wurde und weil damals auch die Zeit war, wo man überhaupt nur aus diesen traumbildartigen Zuständen heraus genommen hat und die selber noch, wie soll ich sagen, viel mehr Ordnung hatten als heute etwa unser Traumleben. Heute, weil sich auch der menschliche Organismus geändert hat. Auch der hat sich geändert. Es herrscht eigentlich in uns heute als Menschenwesen, wenn man es von der Naturseite hernimmt, im Grunde wesentlich mehr Chaos als in der Vergangenheit. Das ist eine der Folgen, dass wir diese Bewusstseinsentwicklung durchgemacht haben. Das hat eigentlich einen gewissen störenden Einfluss auf die ganze Lebensordnung, bis in unseren Organismus hinein. Und das ist der Preis dafür. Das ist ganz interessant. Nicht umsonst ist das Gehirn des Totesten in uns. Das ist eine Folge der Bewusstseinsentwicklung. Und da hängt damit zusammen. Das Bewusstsein tötet eigentlich in Wahrheit. Die Pflanze ist das Lebendigste, die wuchert, aber das Bewusstsein ist eher schwach, nicht wahr?
Also geht die Menschheit einen intellektuellen Tod?
Ja, das ist die eine Seite, aber wie schaut es jetzt aus, wenn ich das Bewusstsein so steigern kann, dass ich eben von der anderen Seite jetzt wieder Geistiges hereinhole. Dann merkt man nämlich sofort, nämlich auch zum Beispiel, wenn man schon nur diese Urpflanze, diese Dinge erlebt, wenn man sein Seelenleben wirklich mit diesen Dingen bereichert, dann merkt man, dass das plötzlich beginnt, eine positive Wirkung nicht nur auf Seelische zu haben, sondern bis ins Körperliche hinein. Und das ist ja klar, weil ich nehme damit ja ordnende Prinzipien auf, die auch in der Natur, auch in meinem Organismus wirken. Das Problem ist, dass unser Intellekt heute, er hat dieses Tötende, weil er einfach viel zu abstrakt ist, weil er den vollen Umfang der Gesetzmäßigkeiten, die in uns und in der Natur walten, nicht annähernd erfassen kann. Und wir tragen das aber jetzt hinein. Das heißt, wir tragen ich sage einmal Zehntel, Hundertstel Gesetzmäßigkeit immer stärker hinein durch unser Bewusstsein, die aber gegenwirkt gegen die eigentlich harmonische Naturordnung in uns. Das ist eine gewisse Kampfsituation fast, könnte man sagen. Also im Grunde tragen wir den Tod in uns hinein dadurch, durch den Intellekt. Das ist so.
Das waren ein Tibetaner.
Da ist es wieder anders, ja. Aber das ist dann teilweise natürlich auch, es gibt Unterschiede, aber im Großen und Ganzen sind teilweise dort noch alte Kräfte vorhanden. Es ist ja nicht so, dass diese Dinge jetzt auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit verschwinden. Und die Menschen dort sind noch anders geartet, ist eh die Frage, wie lange noch, weil unsere moderne Zivilisation überall hindringt und damit auch diese Abstraktion, diese Geistigkeit oder Ungeistigkeit, wie immer man es nennen will, diese einseitige Geistigkeit jedenfalls überall hinträgt, weil die Farbfernseher findet man halt überall und das ist, selbst in Lhasa oder wo gibt es Farbfernseher und gibt es Computercafés oder sowas. Also, ja, ja, ja.
Man hätte vielleicht auch sehen, dass da ein Wandel passiert.
Natürlich, ja, ja, natürlich, natürlich ist es auch. Und ich meine, die Zukunft wird sicher eh darin bestehen, dass wir beides irgendwo vereinen müssen oder in beiden Hemisphären leben. Also ich sage zum Beispiel jetzt nicht, bitte alle Technik weg und Sie sehen ja, war das Klumpert, da liegen alles Mögliche. Funkuhr noch dazu, also bitte, so schlimm, ist ja Katastrophe. Also das wird eine Seite sein. Die Frage ist nur, ob man auf der anderen Seite geistige Kräfte, nämlich Kräfte, wirklich was Kräftiges, also dazu entwickeln, weil unser Intellekt ist toll, aber viel zu wenig kräftig, der muss weitergehen, das genügt nicht. Wenn wir bei dem allein bleiben, dann trägt er den Tod in unser Leben hinein, ins körperliche Leben, ins soziale Leben, weil da passiert ja auch nichts als Blödsinn in Wahrheit. Im Grunde gibt es nicht mehr so viele gescheite Ideen, wie löse ich die Bankenkrise oder sonst was, und alles passiert ganz anders in Wahrheit. Also die Gedanken sind eigentlich nicht annähernd hinlänglich, um diese Dinge in den Griff zu kriegen. Also wir werden mit dem Intellekt allein nicht fertig damit. Trotzdem mussten wir ihn entwickeln. Und Steiner sagt einmal, wenn man die geistige Erkenntnis haben will, dann muss man den Intellekt opfern. Aber, was heißt das Wort Opfer? Opfern kann ich nur etwas, was ich habe. Und ein Opfer ist umso wertvoller, je mehr ich davon habe und je ausgefeilter das ist. Also man darf nicht sagen, Gott sei Dank, ich bin eh so dumm und blöd, dann wäre ich ins Geiste gekommen. Da muss ich sehr enttäuscht. Aber das weiß ich, das trifft eh auf niemand hier zu. Lass mal sein, bevor es eher witzig wird.
Ich würde dazu noch abschließend sagen, wenn man sagt, der Verstand oder der Intellekt ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr.
Ja, ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, das ist ein gutes Schlusswort.
Und der wesentliche König ist das Selbst.
Richtig, ja.
Über das Selbst habe ich Verbindung zur Seele und dann zur geistigen Welt.
Richtig, ja.
Und was brauche ich dazu als Werkzeug? Den Selbstwert.
Richtig, ja, absolut, absolut. Ich meine, das heißt, das Ganze hat auch was mit Selbsterkenntnis zu tun und die darf eben auch nicht so abstrakt sein, weil da kennen wir von uns gar nichts in Wahrheit. In Wahrheit wissen wir von uns nicht für ich, ja, und dann wissen wir vieles, was wir erlebt haben im Leben und was wir sind, vielleicht Hofer oder das Sonstiges und haben das studiert oder jenes oder... Aber das ist alles noch nicht wirklich der Kern unseres Ich, nicht? Was ist das eigentlich? Da fängt das erste geistige Wesen, das wir kennenlernen, in Wahrheit. Und das kennen wir nicht genau. Also da fängt es schon an, spannend zu werden. Na, endlos. Wir sind auf dem Weg zum Menschen. Das ist jedenfalls der Sinn, darum heißt es Anthroposophie, die Weisheit über den Menschen oder des Menschen. Danke.